Ja, hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Vortrag über die Kommandozeilenschnittstelle von Linux Unix. Bevor es richtig losgeht, wollte ich gerne mal an die letzte Reihe die Frage stellen, ob Sie mit dieser Schriftgröße klarkämen. Wäre das machbar? Können Sie es erkennen? Geht? Und jetzt nochmal das Ganze im Webbrowser, wo die Folien sind. Moment. Würde das gehen? Oder noch ein bisschen größer? Geht. Okay, schauen wir mal, ob es funktioniert. Es hat schon eine gewisse Tradition, dass wir immer einen Vortrag für die Einsteiger gedacht anbieten. Ich sehe hier ganz große Experten drin sitzen, die selber schon Shell-Vorträge gehalten haben. Für die ist das an sich nicht gedacht, die wissen das alles. Es geht also darum, zu zeigen, dass es neben der typischen grafischen Oberfläche, wie man sie heutzutage auf den Rechnern vorfindet, auch noch die Möglichkeit gibt, das Ganze mit entsprechenden Befehlen zu realisieren. Also faktisch, man tippt das ein in Form von Kommandofolgen, was man von seinem Rechner möchte, und man klickt es sich quasi nicht zusammen. Um mal ein bisschen die Begriffswelt zu motivieren, oder ganz kurz, weil es keinen Sessionleiter gibt, erzähle ich nochmal kurz, wo ich herkomme. Also ich komme vom Rechenzentrum der TU Chemnitz, bin selber seit den 80er Jahren, also quasi aus dem letzten Jahrtausend stammend, Unix-Anwender, bin also immer noch Freund dieser Philosophie, und für mich ist eigentlich das allererste, wenn ich an einen Rechner herantrete, wie ich es auch hier gemacht habe, ein Shell-Fenster zu starten. Also praktisch einen Kommandozeilen-Interpreter irgendwo mir herzuzuholen, weil nur da kann ich richtig arbeiten. Das mag ein Anachronismus sein, vielleicht sagt man, der ist von gestern, hat es halt nicht mitgekriegt. Ganz so schlimm ist es nicht. Also ich habe also auch wahrgenommen, dass es durchaus sehr leistungsfähige grafische Oberflächen gibt, aber ich bewege mich persönlich, und so kenne ich das auch von vielen Administratoren, Kollegen, Entwicklern, erfahrenen Anwendern, doch sehr gern eben in der Kommandozeile, und davon will ich ein bisschen berichten. Da will ich Sie einfach mal mitnehmen, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich habe also selber Leute zu betreuen als Administrator, die aus dem Bereich Universitätsbibliothek kommen. Das ist mein Spezialverantwortungsbereich. Und dort kommen also manche dann so zu mir und sagen, oh, du weißt doch, dass ich Shell nicht kann und du weißt doch, dass ich das nicht will. Und da muss man aber keine Angst davor haben, und das will ich zeigen. Also ich will ein bisschen zeigen, dass das durchaus sich lohnen kann, sich mit dieser Art der Computerbedienung zu befassen. Dann habe ich schon zwei, dreimal das Wort Shell fallen lassen. Da will ich wenigstens kurz erklären, warum wir immer sagen, wir arbeiten mit der Shell. Wenn man sich Unix, also wo jetzt Linux sozusagen dazugehört, mal ganz grob vorstellt, als wirklich absolut grobes Bild, dann könnte man es vielleicht so malen, wie ich es hier mal hingezeichnet habe. Ganz im Inneren dieser Vierecke ist quasi unsere Hardware, das ist unsere Maschine. Und die erste Software-Schicht, die um diese Maschine herumliegt, ist unser Kern, in dem Fall also unser Linux-Kern. Der steuert die gesamte Hardware, der organisiert ein Prozessgeschehen, der organisiert ein Filesystem, setzt Rechte durch etc. pp. Und um diesen Kern herum liegen nun eine ganze Reihe von Applikationen. Das können Applikationen sein, die Sie geschrieben haben, das können Applikationen sein, die Sie irgendwo hergeholt haben, also Third Party, wenn man so schön sagt, von Drittanbietern. Aber es ist zu einem Großteil auch eine Menge von Software, die immer schon beim Unix-Linux dabei ist, nämlich der Werkzeugkasten. Wir finden also immer schon eine bestimmte Menge Applikationen, die sind quasi, da können wir davon ausgehen, dass das so ist, dass die da sind. Also Sie werden an ein System herantreten, werden immer ein Programm zum Kopieren von Dateien finden. Das wäre seltsam, wenn es anders wäre. Und das Schöne ist, das wird auch immer CP heißen. Also egal, wie modern jetzt Ihr Desktop ist, ob der jetzt 4D, 5D oder sonst irgendwas macht, völlig egal, das Programm heißt halt CP und hat in der Regel auch die Standardoption, die man so typischerweise kennt. Und damit fühlt man sich, zumindest wenn man also aus der Ecke kommt wie ich, dort relativ wohl. Und um nun diese ganzen Applikationen in irgendeiner Form auch starten und zur Zusammenarbeit bewegen zu können, also um dem Rechner letztlich zu sagen, was ich will, dazu brauche ich einen Kommandozeilen-Interpreter, und der ist eben das Gegenstück zum Kern, das ist die Schale des Systems. Das Bild stimmt nicht ganz, weil diese Schale nämlich eine ganz normale Anwendung ist. Das heißt, sie müsste eigentlich in den Bereich der Applikationen eingeordnet werden, weil auch sie die Kerndienstleistungen verwendet, um überhaupt arbeiten zu können. Kerndienstleistung könnte zum Beispiel sowas sein, öffne mir eine Datei, setze den Lesschreibzeiger dort und dorthin, schreibe so und so viel Bytes, mach die Datei wieder zu. Wenn Sie die Rechte haben und der entsprechende Platz vorhanden ist für diese Aktion, wird der Kern das ausführen. Und diese Aktionen verlangen Ihre Applikationen, und die verlangen natürlich auch die Shell irgendwo von dem Kern. Also insofern ist es nicht ganz richtig, aber es soll eben zeigen, außen herum die Schale. Wer in dem anderen Vortrag vor uns war, in der V1, der hat das schon mal gehört, was hier steht, das ist nämlich die Unix-Philosophie. Einer dieser Unix-Pioniere, der Doug McIlroy, der die sogenannten Pipes erfunden hat, kommen wir später noch dazu, der hat mal drei Richtlinien formulieren, also das, was die wesentliche Philosophie darstellt. Er sagt, schreibt Programme, die eine Sache machen, aber die dann bitte ordentlich. Zweitens, schreibt Programme, die zusammenarbeiten. Und schreibt drittens Programme, die Textströme handhaben, weil Text ein universelles Interface ist oder universelles Interface ist. Das heißt also, anders als vielleicht bei der Microsoft PowerShell, wo Sie Objekte handeln oder ähnliche Dinge mehr, haben Sie hier immer eigentlich Texte in der Hand. Und mit entsprechend vielen Texttools, die Unix mitbringt, sind Sie dort auch relativ gut dabei und können mit diesen Texten arbeiten. Ich sagte schon, Sie werden immer eine Menge von Applikationen vorfinden. Das ist dieser, wie man so typischerweise sagt, der Werkzeugkasten, also faktisch eine Fülle von Standardwerkzeugen für unterschiedlichste Aufgaben, zum Teil auch sehr speziell, sehr klein, diese Programme, die sie wirklich nur einen ganz einfachen Zweck verfolgen können. Es gibt aber welche, die sind natürlich sehr, sehr komplex, das ist die große Spannbreite. Bei Linux haben wir die sogenannten GNU-Tools zur Verfügung. GNU ist ja ein Projekt, was es schon länger gibt als den Linux-Kern. Also bevor Linus Torvalds angefangen hat, gab es schon den Versuch, ein freies Unix zu schreiben. Und man hatte dort von oben angefangen. Man hatte also faktisch Shell und Applikationen implementiert und es fehlte unten drin der Kern. Und das, was Torvalds quasi so wunderbar nachgeliefert hat und dann mit seinen ganzen Mitstreitern, also im Rahmen der Kernentwicklung, ist eben dann der innere Teil, also diese erste Software-Schicht um die Hardware herum. Das Wichtige ist, Sie können, und das ist etwas, was Sie können, was Sie auch tun sollten, diese einzelnen Programme dieses Werkzeugkastens durch die Shell, also durch diesen Kommandointerpreter, flexibel kombinieren. Zwei solche Stichwörter, die da immer auftauchen, sind sogenannte Pipes und ist die Ein-Ausgabe-Umlenkung. Eine Pipe ist weiter nichts als eine Datenröhre. Sie schaffen also eine Datenröhre, sodass ein Programm seine Ausgabe in diese Röhre schreiben kann und das nächste Programm in dieser Pipeline liest aus genau dieser Röhre diese Ausgabe des ersten Programms als Eingabe wieder ein, verarbeitet sie weiter und kann sie dann über eine weitere Pipe an das dritte Kommando und noch eine Pipe an das vierte, fünfte und so weiter geben. Also man kann damit so richtige Abarbeitungskaskaden machen. Man könnte sich vorstellen, dass man Daten der Reihe nach ausfiltert, auszählt, dupliziert, irgendwas damit macht. Und die Ein-Ausgabe-Umlenkung, die hat den Sinn, dass ich also Programme flexibel von der Shell aus mit verschiedenen Datenquellen und Datensenken verknüpfen kann. Das heißt also, ich könnte jetzt ein Programm schreiben, was als reiner Filter funktioniert, was weiter nichts tut, als mit den Standarddatenströmen zu operieren. Jeder Prozess, der gestartet wird, bekommt nämlich drei Datenströme mit, die sind schon geöffnet. Das ist einmal die sogenannte Standardeingabe, das wäre der Kanal 0, da können Sie immer von lesen. Und dann haben Sie einen Datenstrom 1, also Kanal 1, dort können Sie Ihre Ausgaben schreiben, das ist gleich zum Schreiben geöffnet. Und Sie haben einen dritten Kanal, den Kanal 2, der ist für die Fehlerausgaben gedacht. Und wenn Sie jetzt Programme schreiben, die meinetwegen nur genau diese drei Ströme bedienen, dann können Sie damit schon vernünftig arbeiten. Sie können zwar diesem Programm letztlich nicht sagen, lies von dieser Datei und schreib die Daten dort hinein, aber Sie können das durch die Shell organisieren. Die Shell kann quasi diese Ein-Ausgabe-Umlenkung so organisieren, dass es sagt, und jetzt bei diesem Aufruf verbinden wir die Standardeingabe mit der Datei und die Standardausgabe mit der Datei. Also das ist so eine Idee, das zeige ich Ihnen alles noch in praktischen Beispielen. Die Bearbeitung reiner Textdateien ist natürlich gut unterstützt, weil wie gesagt, Doug McIlroy sagt uns, macht Text, nutzt Text, dafür haben wir entsprechende Tools. Wir haben zum Beispiel schon sehr, sehr lange im Unix sogenannte reguläre Ausdrücke, also Suchmuster. Das heißt, ich kann nicht nur feste Zeichenketten suchen, sondern ich kann zum Beispiel sagen, gib mir alle Zeilen einer Datei, die mit einem A, B oder C beginnen, wo dann irgendwo in der Mitte eine 9 auftaucht und die hinten mit einem Z oder einem Y enden. Also so etwas könnte ich formulieren. Das lässt sich also hinschreiben und diese Tools werden Ihnen das tun. Wer heutzutage vielleicht gewisse Office-Programme etc. verwendet oder selber programmiert, der wird schon auf reguläre Ausdrücke gestoßen sein. Also auch in die Bereiche der grafischen Programme hat das Einzug gehalten, war aber eben klassisch in diesen Kommandozeilentools von Unix integriert. Also das reguläre Ausdrucksprinzip, sprich also Suchmusterprinzip, ist ein ziemlich altes, was man also hier umgesetzt hat. Und das wichtige Prinzip, dass Sie oder beziehungsweise wir als Anwender dieses Werkzeugkastens umsetzen sollten, ist, dass wir also durch Kombination von Standardwerkzeugen unsere Aufgaben lösen sollen, sofern das sinnvoll möglich ist. Das heißt also nicht für jede Aufgabe ein neues Programm schreiben, sondern möglichst auf das zurückgreifen, was gut ausgetestet ist, das geschickt kombinieren und dann verwenden. Ganz kurzer Blick noch auf dieses Element Shell. Ist also die klassische Unix-Bedienerschnittstelle, die gab es also schon zu Zeiten, wo noch keine Grafik erfunden war. Also noch bevor es X11 zum Beispiel als Grafiksystem gab, gab es natürlich Shells, sind textorientierte Kommandointerpreter. Sie gestatten also einmal das interaktive Arbeiten, also den direkten Dialog mit dem System. Ich kann also mit dem System auf dieser Ebene kommunizieren und sie gestatten auch Programmierung. Also de facto ist die Shell auch eine Programmiersprache, wenn Sie so wollen, die ist sicherlich nicht so ausgereift, wie wenn Sie jetzt sagen, ich programmiere in, weiß nicht, Perl, Python, PHP, irgendwas. So ist das auch nicht gedacht. Aber Sie haben immerhin prozedurale Möglichkeiten. Das heißt, also, Sie können eigene Prozeduren, also eigene Stückchen Code schreiben, mit einem Namen versehen, und die können Sie immer wieder aufrufen. Also sowas lässt sich machen. Oder aber Sie können Abläufe formulieren. Sie können sagen, wenn eine bestimmte Bedingung gilt, dann mach dieses, ansonsten mach was anderes. Oder Sie können Schleifen formulieren, dass Sie sagen, solange eine bestimmte Bedingung gilt, tue genau dieses. Also Sie geben dann die Reihe der Kommandos vor. Also sowas können Sie alles organisieren. Damit sind Sie also in der Lage, auch Abläufe zu automatisieren. Entweder direkt in Ihrer interaktiven Programmierung, also wenn Sie jetzt faktisch am System sitzen, dass Sie sagen, ich möchte jetzt einfach mal eine Schleife machen und möchte mir alle 2 Sekunden irgendeinen Systemstatus angucken auf der Maschine. Also das kann interessant sein. Oder aber Sie sagen, ich brauche das regelmäßig in der Nacht, da muss irgendein Backup von meinem System gemacht werden, dann schreibe ich mir also ein kleines Tool, Shell-Skript gegebenenfalls, und das kann ich also dann zeitgesteuert ausführen. Also all solche Dinge sind möglich. Diese ganzen Dinge funktionieren natürlich ohne grafische Oberfläche. Das heißt, ich kann sie also auch auf Servern einsetzen, die gar keine grafischen Oberflächen mitbringen, die also wirklich nur rein kommandozeilenorientiert arbeiten. Es gibt nun verschiedene Shells, verschiedene Implementierungen der Shells. Das heißt, es gibt nicht die Shell, die hart im System verankert wäre, sondern es gibt mehrere Shell-Implementierungen. Vielleicht haben Sie schon die Wörter Bash, Z-Shell, TC-Shell, Corn-Shell, ähnliche Dinge gehört. Das sind alles Implementierungen. Man spricht von 2 großen Familien, die C-Shell und die Bourne-Shell-artigen. Das soll uns hier nicht weiter interessieren. Wir würden jetzt hier in dem Fall weitestgehend uns auf die Bash beziehen, die man in sehr vielen Linuxen findet, also jetzt nicht auf die Z-Shell zum Beispiel. Wobei vieles von dem, was in den Shells gemacht wird, doch ziemlich ähnlich funktioniert. Das heißt, wenn Sie also eine Shell mal hergenommen haben und haben das Prinzip dort verstanden, wie es funktioniert, sind Sie eigentlich bei jeder anderen Shell mehr oder minder in der Lage, sich zurechtzufinden. Warum überhaupt nur eine Kommandozeile? Vielleicht kurz das noch motiviert. Die Normal- oder faktisch für Normalanwender ist also dank der modernen grafischen Oberflächen ja kein Muss mehr gegeben. Das heißt, der Normalanwender muss sich nicht mit Shells beschäftigen. Wir haben zum Beispiel mehrere Pools bei uns hier in der Universität, auch in der Bibliothek, wo Fremdnutzer kommen, die Leute, die gar nichts mit der Universität zu tun haben, denen bieten wir Linux-Maschinen an und die sind natürlich grafisch orientiert. Und die wissen oftmals nicht und brauchen auch nicht zu wissen, dass es da noch eine Shell gibt, das ist für die völlig irrelevant. Die kommen hin, machen mit einem Browser, Firefox, Google Chrome, irgendwas eine Recherche, läuft alles grafisch ab, haben LibreOffice als Office-Paket, haben einen grafischen File-Manager, alles wunderbar. Aber die Shell ist dennoch kein Anachronismus, also nicht aus der Zeit gefallen, insofern, dass man sagt, die haben da irgendwie das nicht mitbekommen oder haben was vergessen zuzulernen, sondern sie hat eben, wie gesagt, nach wie vor ihre sehr mächtigen, flexiblen und für den erfahrenen Anwender sehr reizvollen Eigenschaften. Und davon, wie ich gesagt, möchte ich gern praktisch dann noch berichten. Weitgehend einheitlich stabiles Interface, hatte ich Ihnen auch gesagt. Also ich persönlich tue mich jedes Mal schwer, wenn ich an eine Maschine herankomme, wieder ein neues grafisches System da ist. Ich sage, GNOME 3, ich gebe es ganz offen zu, war für mich eine einzige Katastrophe, wo es kam. Ich habe dann ganz schnell noch was gesucht, was wie GNOME 2 funktioniert, bin bei XFCE gelandet, weil ich einfach dies alles nicht brauche, dass da irgendwas sich dreht und springt und hüpft und macht. Das ist mir völlig egal, weil ich brauche einen ordentlichen Kommandozeileninterpreter und daraus kann ich im Prinzip eigentlich mal alles steuern. Also das ist meine Art zu denken. Ich weiß, dass es da Kollegen gibt, die finden das ganz schick, andere finden es genauso grausam wie ich. Das muss man dann immer einschätzen, aber wenn Sie die Kommandozeile einmal beherrschen, dann sind Sie eigentlich von dieser Sache entbunden. Sie müssen nur noch lernen, dann an der Oberfläche den Kommandozeileninterpreter zu finden. Unter allergrößten Not schalten Sie mal mit Steuerung Alt+F2 auf die wirklich textuelle Konsole in Ihrem System um, wo Sie die ganze Grafik links liegen lassen. Und dann sind Sie zumindest in der Lage, also wesentliche Dinge zu tun. Ich bin sogar in der Lage, meine Mail zu lesen, weil ich immer noch ein textkonsolenbasierten Mailprogramm verwende. Also ich benutze nicht Thunderbird standardmäßig, ich benutze immer noch Alpine, falls das jemand was sagt. Und auch die Mutt-Freunde sind natürlich da vollkommen außen vor, weil die können das genauso auf der Kommandozeile machen. Also das ist jetzt eine Frage der Philosophie, da will ich auch keinen zu irgendwas bekehren oder so etwas. Es ist nur einfach für mich sehr schön. Ich kann ganz schnell mal irgendwo hingehen. Rechner ist meinetwegen, die grafische Konsole ist gesperrt. Ich brauche bloß mal ganz schnell eine E-Mail-Information oder ähnliches. Gehe also mit Steuerung Alt+F2 auf diese, log mich ein, gebe kurz Pein ein, gucke, alles klar, wieder raus und hat sich Ding erledigt. Das ist also wichtig für mich oder für viele von meinen Kollegen auch. Für uns ist also der Terminal-Emulator ist so die ganz entscheidende Geschichte. Vielleicht mal an dieser Stelle ganz kurz mal rausgesprungen, dass man wenigstens noch mal kurz beäugen, diesen ominösen Terminal-Emulator. Das war also dieses Ding, was ich Ihnen ganz am Anfang schon mal kurz vorgeführt habe. starten könnte. Ich sitze bei mir hier über so eine schöne, wir haben so eine Ikone hier oben reingelegt bei GNOME 2. Da kommt halt so ein Ding. Ich habe jetzt schon mal eins gestartet und habe darin zwei Reiter aufgemacht, sodass wir also in zwei verschiedenen unabhängigen Fensterchen auch irgendwelche Dinge tun könnten. Und das wäre also jetzt die Shell oder die Stelle, wo ich mich quasi wohlfühle, wenn ich so ein System gestartet habe. Jetzt sehe ich also, okay, ich bin also der Nutzer HOET, das ist mein Nutzerkennzeichen, habe ich mir so eingebaut, diese Anzeige. Ich bin auf Rechner Pfeife, da weiß ich schon mal, wo ich bin. Und ich bin also offensichtlich am Kommando 2, vermutlich habe ich hier schon mal ein Kommando eingegeben oder ich war es nicht, der Kollege vorhin war es, der ja also meinen Bildschirm eingerichtet hat. Aber egal, also das kann ich hier dran erkennen. Das, was man hier so findet, ist der sogenannte Prompt, also das Bereitschaftszeichen dieser Shell, die in diesem Terminal-Emulator läuft. Und den kann ich mir, also diesen Prompt kann ich mir in gewissen Grenzen sehr schön selber zurechtmachen. Den kann ich mir also so invers darstellen und diese Informationen unterbringen und Ähnliches. Das muss man am Anfang nicht tun, das kann man auch out of the box nehmen, so wie es kommt. Auch dort ist man schon erstmal handlungsfähig. Gut, nur noch ganz kurz, bevor ich in die Folien zurückspringe, so ein Terminal-Emulator ist jetzt quasi auf der einen Seite natürlich ein grafisches Programm, das ist klar, der verhält sich dem X-Windows-System gegenüber wie eben ein normales grafisches Programm, ist aber nach innen, wenn Sie so wollen, ein klassisches Terminal, also so ein Gebilde aus Bildschirm und Tastatur mit diesen Eigenschaften, wie man das immer aus der klassischen Zeit so kannte. Und da kann ich halt meine Shell starten und in dem Fall läuft halt hier eine Bash. Ich könnte also mal mit Ctrl-XV sogar mal fragen, welche Bash hier läuft. Da sehe ich Version 4.1.2. Da weiß ich dann schon mal, okay, Bash-Version 4 kann ein paar Features mehr als vielleicht Bash 3. Und wenn ich das im Handbuch gelesen habe, könnte ich also jetzt schon sagen, okay, auf das und das kann ich vielleicht nachher noch zurückgreifen. Das nur erstmal, dass wir überhaupt sehen, um welches Gebilde es sich handelt. Ich hatte es schon angedeutet, dass es manche Systeme gibt, die haben gar keine grafische Oberfläche. Ich zum Beispiel habe arbeite in einem Projekt mit, das wird mit Leipziger Kollegen gemacht, die haben mir dazu einen Test- oder Entwicklungsrechner zur Verfügung gestellt und dieser Entwicklungsrechner, der hat überhaupt keine Grafik. Das heißt also, wenn ich dort Änderungen vornehme, ist es ganz klar, dass ich mich also über das Netzwerk per Shell auf diesem System einlogge und dort mit den ganz normalen klassischen Befehlen hantiere. Es kann Ihnen aber auch passieren, dass Sie wider Willen zur Shell quasi geführt werden. Ich habe da mal eine Webseite gefunden, die hieß irgendwie meteor.com, das ist irgendein JavaScript-Framework, keine Ahnung, ich habe nichts damit gemacht, ich habe es nur mal zufällig entdeckt. Und da habe ich gefunden, wie man das installiert und da stand genau das da hier, also das, was in diesem weißen Kasten hier ist, was ich jetzt mit der Maus mal blau markiere, das stand da. Also so installieren Sie dieses Toolkit, dieses Meteor-Toolkit. Das ist vielleicht für den reinen Grafikanwender ein wenig seltsam, da fragt er sich jetzt ja, was mache ich denn nun damit? Also was ist das jetzt? Das ist natürlich eine Kommandozeile. Im Endeffekt läuft es am einfachsten so, Sie markieren sie genauso, wie ich es gemacht habe, springen jetzt in Ihren Kommandointerpreter, den Sie entweder gestartet haben oder noch genau für diesen Zweck starten, und werfen diese Kommandozeile dort einfach ab. Ich will das jetzt nicht machen, weil ich will das jetzt ja nicht installieren, aber prinzipiell, ich denke, Sie verstehen, wie ich das meine, also einfach Copy and Paste in so einen Kommandozeileninterpreter herein, Enter drücken und dann wird diese Kommandozeile in die Shell hineingeschickt und damit hätten wir eigentlich schon mal eine automatische Installationsprozedur, die aus der Shell heraus wieder mit Shell-Mitteln irgendetwas tut. Was ist das nämlich, was hier steht? Ich starte also quasi hier ein Programm, das nennt sich Curl. Curl ist eines der Programme, mit dem man von der Kommandozeile aus Webressourcen ansprechen kann. Also man kann damit quasi Webressourcen verfolgen, in dem Fall also diesen Link https://install.meteor.com und das, was dort sozusagen von der Webseite geliefert werden würde, das kann man sich auf die Standardausgabe herausschreiben lassen. Da sind wir bei diesem Thema Datenströmen. Das heißt, ich bekomme diese Daten und jetzt will ich das, was da kommt, das sind nämlich Shell-Befehle, das sind in sich wiederum Shell-Befehle, die ich aus dem Web beziehe, und die will ich dann gleich einer eigenen Shell, die bei mir läuft, zuleiten. Und das mache ich mit so einem Pipestrich. Das heißt also, das ist genau diese symbolische Notation für die Datenröhre. Das Curl liefert mir diese Daten aus dem Web, liest also aus dem Web eine Ressource aus, sprich also lädt eine Webdatei herunter und spielt die dann auf die Standardausgabe heraus, also gibt die dorthin. Und die Shell, die ich jetzt hier einfach über SH selber nochmal aufrufe, die nimmt die einfach entgegen und damit kann ich diese lokale Shell bei mir steuern. Und die Befehle, die da aus dem Netz kommen, würden also auf meinem System dafür sorgen, dass dieses Meteor installiert wird. Also das bloß mal so zur Idee. Also bis dahin gehen solche Dinge. Oder jeder von Ihnen, der vielleicht schon mal in einem Forum war, weil er irgendwas reparieren musste, sei es seine Grafik ging nicht oder irgendwas war gewesen, der ist sicherlich auch ganz froh, wenn er dann diese entsprechenden Hilfestellungen, die er bekommt, die meistens in Form von Shell-Befehlen gegeben werden, dann in irgendeiner Form umsetzen kann. Mir persönlich ist es vor einiger Zeit passiert, ich hatte ein Update gemacht auf einer virtuellen Maschine, Fedora 2021. Auf den realen Maschinen hat das alles immer prima funktioniert, auf meiner virtuellen Maschine hat es dann nicht funktioniert. Da hat nämlich irgendwie der Display Manager gesagt, nö, also mit der Hardware und irgendwie, das mag ich jetzt alles irgendwie nicht. Da stand ich natürlich da, weil doch eine gewisse Grafik wollte ich auf der Maschine haben, sollte also kein reiner Server sein. Und dann habe ich halt hin und her geguckt, auch in Foren gelesen und habe also herausgefunden, dass man so eine Maschine dadurch domestizieren könnte, dass man vielleicht den GDM, also diesen GNU Display Manager, austauscht gegen ein gewisses Programm, LightDM. So, das ist ja hübsch, wenn man das erstmal austauschen kann, erfährt man auch, wie das geht mit entsprechenden Befehlen und so. Jetzt ist aber die Frage, wie komme ich denn nun ran? Die Grafik läuft ja gar nicht. Das heißt also, diese schöne Geschichte, die ich vor uns hatte, ich klicke auf dieses Terminal-Symbol und lege dann los, die war halt nicht. Und da habe ich mir dann einfach gedacht, naja, dann logge ich mich per Secure Shell, also quasi per Netzwerk auf der Maschine ein, weil das Unix an sich war ja da. Das konnte man also ansprechen, habe ich dann auch gemacht. Und in der Kommandozeile habe ich dann dieses GDM deinstalliert und das LightDM installiert und ein bisschen konfiguriert. Und irgendwann war auch die Grafik wieder billig und dann ging es auf dieser Maschine. Also auch für sowas kann das nützlich sein. Oder ich hatte jetzt von Bekannten einen Rechner in der Hand, da ging es WLAN nicht. Da habe ich halt gesucht, warum und wieso. Und auch dazu waren viele, viele Tipps aus irgendwelchen Foren. Und hätte ich dort kein Shell verwenden können, dann hätte ich wahrscheinlich mit diesen ganzen Tipps etwas alt ausgesehen. Das heißt also, auch dort ist es eine sehr angenehme Geschichte, so etwas zu beherrschen. Wo wir die Shell finden, wenn wir nicht schon immer schön damit arbeiten wollen, das ist auch nochmal so ein Punkt, muss ja erstmal reinkommen und später wieder rauskommen aus dem Ganzen. Also wo finde ich, das hatte ich gezeigt. Mit einer entsprechenden Ikone auf dem grafischen Desktop, das wäre so der Idealfall. Oder Sie haben irgend so ein Menü, alle Programme, irgendwie Zubehör, keine Ahnung, da steht dann sowas da wie Terminal, Konsole, X-Term, irgendwelche Begriffe. Das ist es, dort kriege ich es im Prinzip hin. Ich kann es vielleicht auch in dem SSH-Applet im Webbrowser wiederfinden. Wir bieten zum Beispiel unseren Nutzern sowas an. Das heißt, Sie können auf eine Login-Seite mit Ihrem Java-fähigen Webbrowser gehen, wird Ihnen dann, wenn Sie die entsprechende Ikone klicken, auch ein Java-Applet angebunden und damit können Sie dann im Prinzip dort in dem Browser eine Shell verwenden oder aber ein sogenanntes PuTTY-Fenster unter Windows. Also auch unter Windows können Sie mit Secure Shell, also mit praktisch einer verschlüsselten Netzwerkkommunikation, auf ein entferntes System zugreifen. Also auch dort haben Sie dann letztlich eine Shell in der Hand. Oder wer Cygwin benutzt unter Windows, der hat auch dort eine Shell in der Hand, eine Bash. Das heißt, also wird mit freier Software quasi eine Unix-Schnittstelle nachgebildet. Also da können Sie dann eine Bash mit den typischen Unix-Kommandos verwenden und müssen sich nicht zwingend an CMD, Exe, PowerShell etc. orientieren, sondern Sie können eben das machen, was Sie vielleicht an anderer Stelle schon gelernt haben. Die Frage ist, was startet man oder was kann man denn nun aus so einer Shell starten? Letztlich kann man aus einer Shell alles starten. Also wenn ich jetzt unter einer grafischen Oberfläche bin, das ist ja so der Normalfall, ich starte also dort diesen Terminal-Emulator, dann kann ich dort drin klassische Kommandozeilenbefehle starten, also die es schon immer gibt, die also überhaupt nichts weiter brauchen als eine schlichte Text-Ein- und Ausgabe. Ich kann dort drin Fullscreen-Programme starten, also solche, die dann auf dem gesamten Terminal-Emulator sich ausbreiten, oder ich kann auch grafische Programme starten. Hindert mich ja erstmal niemand dran. Kann sogar sinnvoll sein, auch ein grafisches Programm über die Shell zu starten. Das hat möglicherweise zwei Gründe. Zum einen ist es dadurch relativ einfach möglich, so einem grafischen Programm eine Menge von Dateien oder Optionen mitzugeben, was sonst vielleicht mit Klick-Klack etwas schwierig wird. Nehmen wir mal zum Beispiel an, Sie wollen also alle Bilder eines bestimmten Verzeichnisses mit einem Schlag an den Bildbetrachter übergeben, dann ist das sicherlich bequemer, das in der Shell hinzuschreiben. Ich zeige Ihnen noch konkret wie, als wenn Sie jetzt wirklich immer hingehen müssten und open oder irgendwas. Gut, ich meine, Sie können im Dateimanager vielleicht was markieren und dann irgendwie, aber ich denke mit dem mit so einem Shell-Ansatz kommt man relativ schnell zur Fache. Also ich persönlich bin der Meinung, ich bin da immer schneller, wenn ich das tippe als erfahrener Nutzer, als wenn ich das mit irgendwelchen grafischen Programmen realisiere. Ich sage immer zu meinen Kollegen, also die das nicht wollen, diese Shell-Schnittstelle, bis ihr eure ganzen grafischen Tools gestartet habt, habe ich meinen Shell-Befehl schon längst abgesetzt. Also ist er schon eigentlich aktiv. Wie läuft nun so eine Geschichte prinzipiell ab in dieser Shell? Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, dass wir es nochmal einmal uns selber visualisieren. Moment. Das will er nicht. Jetzt. Hier, an dieser Stelle wartet jetzt die Shell zunächst unendlich lange, bis ich als Benutzer etwas sage. Ich muss ja quasi hier einen Befehl erteilen, ich muss also irgendetwas tun. Und die Shell ist also ausgesprochen geduldig, beziehungsweise der nicht kundige Benutzer, der sagt sich jetzt, naja, nun habe ich das Ding gestartet, wie du mir gesagt hast, ich soll eine Shell nehmen, ja, was macht das jetzt eigentlich? Also, wogegen richtet sich das, wofür ist das gut oder was soll das jetzt alles? Und da muss man halt vielleicht mal ganz grob verstehen, was macht die eigentlich, was will die jetzt an der Stelle? Und da springen wir mal kurz zurück, gucken wir uns das hier mal an. Sie zeigt uns also mit dem Prompt, das hatte ich Ihnen vorgeführt, das war dieses schwarze Kästchen, Ihre Bereitschaft an. Die Bereitschaft, Befehle von uns entgegenzunehmen. Jetzt sind wir als Nutzer am Zug, wir müssen jetzt was Sinnvolles eintippen. Wir können auch was Sinnloses eintippen, dann macht sie halt nichts Vernünftiges, das ist auch klar. Dann gibt der Nutzer ein Kommando ein, entweder einfach oder ein bisschen strukturiert, das kann also durchaus mehrzeilig sein, das kommt eben auf die Struktur des Kommandos an und beendet es quasi mit Enter. Also das Enter ist das typische Signal, jetzt möchte ich das gerne. Also ich baue das zusammen auf dem Bildschirm quasi und irgendwann bin ich der Meinung, jetzt habe ich alles formuliert, was ich formulieren möchte und drücke ich die Enter-Taste und dann geht's los. Und dann wird quasi diese Kommandozeile übernommen von der Shell, ausgewertet. Und wenn sie die sinnvoll auswerten kann, dann wird also entsprechend auch was ausgeführt, das, was ich vielleicht dann hätte, gern als Nutzer. Und irgendwann kommen natürlich auch Ausgaben zurück, sofern dieses Programm Ausgaben hat. Ein Programm muss keine Ausgaben haben, ein Programm kann ja einfach was im Hintergrund machen oder kann einfach einen Fehlercode liefern, den ich abfragen könnte, aber den muss selber also nichts auf das Terminal herausschreiben. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Prompt. Also das ist so das ganz Typische. Also diese Schleife müssen wir letztlich durchlaufen. Dann ist immer die Frage, wie kriege ich sowas wieder tot? Also manche Programme sind ja leicht gestartet, aber schwierig wieder irgendwie zu bändigen, weil halt nichts dran steht, weil es sagt halt nichts, wie Sie das machen können. Wenn Sie ein grafisches Programm haben, haben Sie meistens ein Dateimenü und dann haben Sie irgendwie beenden oder Sie haben oben rechts dieses X oder was, also wenn das überhaupt noch irgendwo da ist, vielleicht bei Kacheln nicht mehr, weiß ich nicht. Also jedenfalls, klassisch war es halt so, gab es so ein X, konnte man das zumachen. Hier ist es üblicherweise so, es gibt einen schönen Befehl, der heißt Exit, den schreibt man einfach hin. Oder wenn man tippfaul ist, so wie ich, dann macht man Steuerung D. Und zwar am Zeilenanfang. Steuerung D ist quasi ein Terminal-Signal, End of File heißt das in dem Fall. Das macht also dieser Terminal-Emulator, der versteht das, so ein Signal, also so eine Tastenkombination, und schickt dann dieses Signal sozusagen an die innenlaufende Shell, End of File, und da weiß die, okay, wenn das File zu Ende ist, also sprich die Eingaben des Benutzers zu Ende sind, dann ist das Ganze auch erledigt. Wenn Sie das natürlich in einem grafischen Terminal-Emulator laufen lassen, dann können Sie dieses X da oben rechts auch wieder benutzen. Also da hindert Sie niemand dran. Und dann ist ja immer mal ganz interessant, wie kriege ich denn auch Hilfe zu dem, was ich da so habe? Und da habe ich hier ein paar Varianten hergeschrieben, mit Manual, mit Info, mit entsprechenden Optionen an den Kommandos, können die Ihnen also gewisse Hilfestellung geben. Ich versuche das gleich mal noch zu zeigen. Ich bin also jetzt hier in dieser Shell und habe jetzt vielleicht gehört, dass es da ein Kommando ls geben mag. Das Kommando ls ist quasi das List-Kommando, das zeigt mir an, was in meinem aktuellen Verzeichnis, in dem ich mich gerade befinde, denn für Dateien und Verzeichnisse so rumliegen, also den Inhalt des Verzeichnisses kann ich mir auslisten lassen. Und wenn ich mich dazu mal belesen möchte, dann könnte ich also hinschreiben, man ls. So, und dieses Manual wird dann geöffnet, das ist also eine schlichte Textdatei, vielleicht mit ein bisschen Formatierung, so wie Fettdruck oder so. Und das Ganze wird in der Regel in so einen Pager hineingeleitet, dass Sie das seitenweise angucken können. Können Sie jetzt also durchblättern, in dem Fall habe ich sogar die englische Version hier in der Hand, stört nicht, könnte ich mich also durchlesen, ist gerade bei den Kommandos WLS eine anstrengende Geschichte, weil es eben sehr, sehr viele Optionen und Möglichkeiten gibt. Insofern ist es vielleicht günstiger, wenn man zunächst erstmal mit Sekundärliteratur beginnt und sich einfach mal über Bücher hernimmt, hier Unix für Einsteiger oder Ähnliches, wo man das also erklärt bekommt an kleinen Beispielen. Aber so könnte man sich wenigstens mal Informationen beschaffen. Oder Sie sagen, ich habe da irgendwo gehört, es gibt ein Kopierprogramm, das heißt CP, und da möchte ich mir aus dem sogenannten Infosystem was organisieren, da gebe ich halt ein Info-Leerzeichen CP. Mit Q wie Quit komme ich jeweils aus diesem ganzen Spielchen heraus, werde ich das also auch wieder los. Und man erkennt hier eigentlich auch schon so eine Grundstruktur, wie man solche Befehle organisiert. Das heißt also, Sie schreiben auf diese Kommandozeile im Standardfall eine Reihe von Wörtern, die Sie durch mindestens ein Leerzeichen trennen. Das heißt, ich hätte dasselbe auch machen können, indem ich geschrieben hätte Info, leer, 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 CP. Das wäre dasselbe gewesen. Ich kann das ja nochmal tun. Und weil ich faul bin, schreibe ich das jetzt nicht einfach nochmal hin, sondern drücke die Cursor-Taste nach oben. Da holt er mir den letzten Befehl zurück. Da hat ich also gemerkt, was ich gemacht habe. Gehe mit dem Cursor rein, gebe also hier viele Leerzeichen ein und startet das. Und Sie sehen, die Wirkung ist die gleiche. Also das macht nichts, mindestens ein Leerzeichen oder Tabulator. Tabulator spielt aber, ich denke, für die interaktive Eingabe keine große Rolle. Also ich denke, Leerzeichen. So schreiben Sie das hin. Und zwar immer das erste Wort in dieser Zeile ist quasi Ihr Kommando. Das wäre also das Kommando man oder das Kommando info. Und dann kommen entsprechende Argumente, die je nach Kommando dann spezifisch sind. Das heißt also, das Man-Kommando erwartet von Ihnen das Kommando, für das das Manual aufgelistet werden soll. Oder das Info-Kommando in gleicher Weise. Also so etwas kann man machen. Oder in der Shell selber könnten Sie jetzt auch Hilfestellung abfordern. Zum Beispiel könnten Sie einfach das Kommando Help eingeben. Und es gibt in jeder Shell eigentlich ein Kommando, das nennt sich CD, wie Change Directory, wechsle also das Verzeichnis. Und dann bekomme ich also hier in der Shell eine Hilfestellung, ja, nicht so schön gepaged, da muss ich es mir also selber irgendwie hoch und runter schrauben, aber ich bekomme zumindest die Information zu diesem eingebauten Kommando CD. Also das ist eine Möglichkeit, wie ich das abrufen kann. Haben wir also schon mal gesehen, wie das mit den Kommandos so aussieht, so ganz grob. Und wir haben schon mal 2, 3 Hilfekommandos gesehen. Wenn wir also irgendwo verloren sind oder verloren sein sollten, dann könnten wir mit diesen Hilfekommandos uns behelfen. Es funktioniert natürlich mittlerweile in den Zeiten von Google und Suchmaschinen und allem drum und dran, indem Sie einfach eine Suchanfrage stellen. Ich habe vor uns einfach auch schnell mal was wissen wollen. Habe ich einfach eingegeben, manuell irgendein Kommando, und da kriegen Sie dann irgendwo einen Link. Und dort können Sie draufklicken und da steht das alles nochmal irgendwo im Web. Das heißt, Sie müssen es nicht mal zwingend von einer Linux- oder Unix-Maschine abrufen. Gut, das soweit zu dieser Theorie. Jetzt soll es langsam in die Praxis gehen. Also ich möchte Sie jetzt quasi ein bisschen mitnehmen zu gewissen Dingen in der konkreten Anwendung. Ich hatte ja gesagt, 3 Arten von Programmen können wir starten. Das erste wäre mal diese Rubrik Starten von GUI-Programmen, also Graphical User Interface-Programmen, sprich also grafischen Programmen. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele hergeschrieben. Sie könnten über diesen Weg zum Beispiel mal Ihren Firefox starten. Machen Sie vielleicht nicht so, ist aber so ungewöhnlich, vielleicht dann auf der anderen Seite doch nicht. Es könnte ja sein, Sie wollen Ihrem Firefox bestimmte Argumente, wie zum Beispiel -Profile-Manager mitgeben, oder Sie wollen mal im Fehlerfalle sehen, was er vielleicht rausschreibt, oder aber, wie es manchmal geht, ich möchte einen Firefox auf einer anderen Maschine starten, weil von dort aus bestimmte Zugriffe ermöglicht sind, weil ein bestimmtes Subnetz für irgendetwas freigeschaltet ist, dann gehe ich halt dahin und starte diesen Firefox auf der entfernten Maschine. Und dann kann ich rückwärts mir das Bild zum Beispiel, also diese Ausgabe, diese grafische Ausgabe zu mir auf die Maschine holen, aber de facto läuft dieser Firefox auf einer ganz anderen Unix-Instanz, wenn ich so will. Um das mal vielleicht zu motivieren, hupfen wir da nochmal hin, vielleicht kann man sich das nicht sonst so gut vorstellen. Ich gehe also jetzt hier nochmal in diese Kommandozeile rein, mache zunächst erstmal ein bisschen Ordnung, das stört mich jetzt hier dieser Bildschirm, ich gebe also ein Steuerung L, da habe ich zunächst erstmal den ganzen Bildschirm wieder gelöscht. Sie sehen aber schon, ich bin am 6. Kommando, das zählt ja mein Kommandozähler mit, habe also schon 5 Kommandos abgesetzt. Und in dem Fall würde ich also sagen, ich möchte gerne von hier, von dieser Maschine aus, auf eine andere Maschine mal springen, ich möchte also mal faktisch mich auf einer anderen Maschine per Shell einloggen und dort mal den Firefox, in dem Fall ist es ungünstig, aber ich würde dort mal meinetwegen in Google Chrome starten, könnte ich ja mal machen. Also gehe ich zunächst hin und tippe folgenden Befehl. Ich sage, ich benutze das Kommando SSH, Secure Shell. Das ist das Standard-Tool für verschlüsselte Kommunikation mit entfernten Maschinen zur Ausführung von Kommandos oder zum interaktiven Login. Also dieses Kommando gestattet mir, auf eine andere Maschine, in dem Fall auf die Maschine Lansing zu springen, das ist mein Arbeitsplatzrechner, und dort dann im Prinzip die Software zu nutzen, die dort vorhanden ist. Es könnte ja sein, ich habe dort spezielle Software installiert, die es hier gar nicht gibt auf der Pfeife, dann wäre das interessant. Oder aber wir gehen mal davon aus, dass Lansing bestimmte Dinge darf, die diese Maschine nicht darf. Zum Beispiel darf ich eben auf bestimmte Systeme in Leipzig zugreifen, im Rahmen dieses schon erwähnten Entwicklungsprojektes. Das darf ich aber eben nur von meiner einzelnen Maschine. Diese IP-Adresse ist gemeldet dort an der Stelle. Das heißt, nützt mir nichts, wenn ich auf Pfeife bin. Ich muss quasi auf Lansing und muss dort versuchen, irgendwie das Ganze zu nutzen. Hier bei uns ist das alles so schön organisiert. Wir haben so Single Sign-On. Das heißt, wenn ich auf einer Maschine in unserem Administrationsbereich eingeloggt bin, dann kann ich diese Identität mit der Secure Shell sofort mitnehmen, muss also kein weiteres Passwort etc. eingeben und bin jetzt einfach auf der Maschine Lansing gelandet. Sie sehen das schon, das schreibt er mir heraus. Ich könnte mich auch davon überzeugen, dass es wirklich stimmt, indem ich zum Beispiel das Command Hostname eingebe, mir also mal den Hostnamen abfrage, sagt er mir, ja, du bist jetzt auf Lansing, alles gut. So, und jetzt könnte ich dort an dieser Stelle hingehen und könnte sagen, jetzt starte ich Google Chrome. Ja, und wenn ich nur eine Shell habe, dann ist da nichts mit Klicken, sondern dann muss ich das halt einfach als Befehl formulieren. Und da würde ich das also hinschreiben können in vollster Schönheit, aber ich bin tippfaul. Also was mache ich? Ich setze den Anfang an und versuche jetzt mal mit dem Tabulator zu gucken, was er sich da so zusammendenkt. Und siehe da, er hat 2 Angebote, gibt also die Kommandos Google Chrome und Google Chrome Stable. Und ich habe jetzt hier einmal auf den Tabulator gedrückt und da hat er das Ganze so weit expandiert, wie weit es widerspruchsfrei funktioniert. Weil beide, also Google Chrome und Google Chrome Stable, haben ja diese Anfangszeichenfolge Google Chrome drinstehen und das kann er also faktisch bis zu dieser Stelle automatisch ergänzen. Und jetzt müsste ich mich entscheiden, ist es das schon, was ich will? Oder will ich vielleicht doch Stable? Nein, ich will es nicht, dann würde ich Enter drücken. Oder wenn ich es doch möchte, würde ich im meinetwegen noch ein Minuszeichen drücken, nochmal Tabulator und dann hätte ich die gesamte Folge. Was mir auch immer bleibt bei solchen Sachen ist, dass ich das alles nochmal lösche, die Maus nehme, der Text, einfach mit Doppelklick markiere, Vollrädchen drücke und dann lasse ich das einfach wieder in der Kommandozeile fallen. Das ist ja nicht falsch. Kann ich genauso tun. Also entweder automatisch expandieren über einen Tabulator oder eben dann auf dem Bildschirm sich irgendetwas abkopieren, Copy and Paste und sich in die Kommandozeile einsetzen. Dass jetzt, wenn Sie es nachprobieren, sofort bei mir beim ersten Mal Tabulator dieser Ergänzung zustande kommt, das ist eine Einstellungsfrage. Das heißt, standardmäßig macht das diese Bash nicht. Da müssen Sie zweimal drücken, wenn das also irgendwie widerspruchsbehaftet ist, glaube ich. Ich persönlich habe mir das eingestellt, er soll mir immer sofort alles listen. Ich komme also ursprünglich also aus der TC-Shell. Ich habe jahrelang selbst die TC-Shell verwendet. Dort war das so, dort kannte ich das so. Und wenn man halt umsteigt auf eine andere Shell, dann will man doch liebgewordene Gewohnheiten nicht gleich über Bord werfen. Also habe ich lange dran rumgebastelt, um die Bash so einzustellen, dass sie sich vom Nutzerverhalten her so etwa wie die TC-Shell betat. Und das war also ein Punkt davon. Wenn es interessiert, könnte ich also auch mal zeigen, wie das funktioniert, wenn man das einstellt. Ich will nur einmal zeigen, dass es auch tatsächlich geht. Jetzt starte ich also diesen Google Chrome. Mal gucken, ob er auch des Weges kommt. Er hat also viele Meldungen gebracht, die mich eigentlich nicht interessieren, aber Sie sehen schon, jetzt kommt die grafische Oberfläche von Google Chrome und demnach wäre ich also jetzt in der Lage, auf dieser entfernten Maschine Lansing diesen Browser zu benutzen. Und hier, wie gesagt, sehe ich keine sinnvolle andere Chance, als das ganze Ding eben über so ein Kommando zu starten. Also das wäre so eine Möglichkeit, wo man das benutzen könnte. Oder ich gehe jetzt mit Steuerung D wieder aus dem Lansing heraus, gehe also auf die Pfeife zurück, muss ja nochmal Ctrl-C drücken, also quasi diese Secure Shell abbrechen. Ich habe noch ein paar Sachen für Sie vorbereitet, das versuchen wir gleich mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Shell bin und in meinem Home-Verzeichnis bin, dann kann ich von diesem Home-Verzeichnis aus jetzt in einen Ordner wechseln, den ich genau für diesen Vortrag quasi vorbereitet habe. Da habe ich ein paar Dateien gesammelt, um Ihnen mal was zeigen zu können. Und jetzt könnte ich also sagen, ich wechsle mit diesem schon angesprochenen Kommando CD, Change Directory, in genau diesen Ordner, den ich vorbereitet habe. Und jetzt habe ich mir angenommen nur gemerkt, dass dieser Ordner CLT heißt, wie Chemnitzer Linux-Tage, und dass der irgendwo in der zweiten Ebene steht, das heißt also nicht genau im Home-Verzeichnis steht, sondern irgendwo darunter. Und dann könnte ich also versuchen, mal dorthin zu springen, ohne dass ich es ganz genau weiß. Um erstmal zu zeigen, dass es hier nicht steht, gebe ich dieses Kommando ls ein. Ls zeigt mir den Inhalt meines aktuellen Verzeichnisses, in dem Fall des Home-Verzeichnisses, an, in einer sehr einfachen Form. Das heißt also, ich bekomme nur die Namen der Dateien und Verzeichnisse, die hier irgendwo da sind. Sie sehen, das ist relativ überschaubar. Habe ich extra gestern ein bisschen aufgeräumt, dass es nicht zu viel ist. Habe also viel Schrott weggeparkt. Und Sie sehen also, hier ist einiges da, aber es ist nichts da, was CLT heißt. Aber ich habe mir ja gemerkt, dass es irgendwo ein CLT gab. So. Und jetzt muss ich eigentlich gar nicht wissen, wo das genau war, in welchem dieser Unterverzeichnisse, sondern ich kann das quasi über eine Maske formulieren. Ich kann also zum Beispiel an dieser Stelle sagen, ich möchte irgendwo, das drückt dieser Stern aus, also praktisch in allen Einträgen dieses Verzeichnisses mal suchen und dort in einen Untereintrag CLT gehen und dort möchte ich gern hinwechseln. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Also wenn ich mir das gemerkt habe, dass es irgendwo ein Unterverzeichnis CLT gab, muss ich nicht mal wissen, in welchem Verzeichnis, das ich jetzt hier gesehen habe, das steht. Ich bin also da einfach mal reingerutscht. Das Sternchen symbolisiert also sozusagen alle Einträge, die ich bei dem LS gesehen habe. Dann habe ich ein Slash gesetzt, das ist das Trennzeichen für die einzelnen Stufen in unseren Pfaden im Unix, im hierarchischen Dateibaum. Und dann habe ich ein Unterverzeichnis CLT und dort bin ich jetzt hineingeraten. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wo ich da hineingeraten bin, dann gucke ich mir das mit PWD an, Print Working Directory. Das heißt also, ich kann jetzt hier mir den aktuellen Pfad immer direkt anzeigen lassen. Wenn ich also mich verloren habe in diesem Pfeilbaum, dann sagt er mir einfach, wo ich gelandet bin. Und man sieht, es war also offensichtlich das Verzeichnis MyRoot. Und das haben wir hier oben irgendwo sogar da, hier. Also das hat sozusagen wirklich geklappt an dieser Stelle. So, jetzt bin ich also in diesem Verzeichnis. Jetzt möchte ich Ihnen das zeigen. Also lösche ich nochmal den Bildschirm, dass wir nochmal alles frisch für uns da haben. Wiederhole jetzt das ls. Setze aber mal noch eine Option minus L hier hinten an, also langes Listing. Und da ist das jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, weil das relativ viele Einträge sind, macht aber nichts. Wir erkennen, dass es hier also eine ganze Reihe von Einträgen gibt. Die Namen sind hier hinten aufgelistet, zum Beispiel CLT Weihnachtskalender oder so etwas. Und wir erkennen aber an diesen Angaben, die weiter vorne stehen, um was für Einträge es sich denn handelt. Also typische Kennzeichen, die wir hier haben, ist einmal D für Directory, das heißt also offenbar habe ich ein Verzeichnis, das da heißt ch07s02-Dateien und ich habe eben auch eine Datei, die heißt der CLT-Weihnachtskalender, ist also eine sogenannte reguläre Datei, weil hier vorne so ein Minus steht. Hinter diesem Zeichen, was den Dateityp angibt, haben wir dann noch die ganzen Rechte, also Read, Write, Execute für User, Group und Others. Das will ich jetzt nicht näher ausführen. Das ist also faktisch eine rechte Problematik, die Sie letztlich auch mit einem grafischen Dateimanager hätten. Also das hat nichts mit einer Shell zu tun. Es wird nur hier etwas anders dargestellt. Dort haben Sie meistens irgendein Menü, wo Sie das einstellen können, welche Rechte hat der Nutzer, die Gruppe und die Welt, mit Lesen, Schreiben, Ausführen. Das würde ich also hier in dieser Form mit RW und X symbolisiert bekommen. Darum geht es mir aber gar nicht. Mir geht es darum, dass ich hier einen Ordner habe, der heißt Files. Und dort habe ich die Dateien, die ich Ihnen zeigen möchte, drin. Also gebe ich jetzt an dieser Stelle ein, CD, Leerzeichen, FI, drücke wieder ein Tabulator, weil es nur dieses eine gibt, weiß er das auch gleich sofort. Und jetzt stehe ich in diesem Ordner Files. Wenn ich jetzt hier das PWD ansetze, sehe ich, okay, ich bin also von CLT in den Ordner Files eingestiegen. Und jetzt würde ich mal mit dem LS-L nochmal schauen, was mich jetzt hier erwartet. Das ist jetzt zum Glück etwas weniger. Ich habe aber zum Beispiel hier zwei XLS-Dateien extra mal hinterlegt, also zwei Excel-Sheets, die habe ich mir extra mal geholt, brauchte ich mal dienstliche Zwecke. Und die habe ich hier mal abgelegt. Das heißt, die könnten wir mal geschlossen einer Verarbeitung übergeben. Oder aber wir könnten auch mal versuchen, einen Bildbetrachter anzuwerfen, der uns vielleicht alle Bildchen zeigt, die wir in unseren Verzeichnissen, Unterverzeichnissen liegen haben, sofern sie denn JPEG sind, also faktisch auf die Zeichenfolge JPG enden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal diese beiden Excel-Dateien starten möchte oder faktisch anschauen möchte, könnte ich also jetzt mal in OpenOffice starten, sprich also LibreOffice, wäre also die Methode, das über die Shell zu aktivieren und würde zum Beispiel hinschreiben *XLS. Würde bedeuten, ich starte das Kommando OpenOffice, also letztlich den Befehl zum Starten von LibreOffice in meinem konkreten Fall, weil das hier installiert ist, und gebe dann dieses Musterchen an und sage, alle XLS-Dateien, die ich irgendwo an dieser Stelle finde, die möchte ich jetzt hier bearbeiten. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich sehr praktisch finde. In der Regel starte ich also mein LibreOffice, wenn ich es denn brauche, genau in so einer Art und Weise. So, da habe ich eine erste Tabelle, da steht irgendwas drin, haben wir irgendwo mal gezählt, wie viele PC-Pools PC-Pools wir haben und wie viele Arbeitsplätze pro Pool und irgendwo. So eine statistische Aussage interessiert jetzt eigentlich vom Inhalt her nicht. Ich könnte dieses Ding also schließen und dann muss also die zweite Tabelle noch da sein, ist er auch, und da steht irgendwas über unsere Multifunktionsgeräte drin, die wir aufgestellt haben, welche technischen Daten. Ist eigentlich der Inhalt völlig uninteressant für diesen Zweck. Sie sehen aber, ich bin sofort in der Lage, mit einem Befehl alle meine Excel-Dateien eines bestimmten Ordners aufzumachen. Und das Ganze will ich jetzt nochmal mit dem Bildbetrachter wiederholen und diesmal möchte ich sogar alle JPEGs sehen, egal wo sie stehen. Und dann mache ich das mal so, ich benutze mal den Eye of Gnome, das ist der GNU-Bildbetrachter. Und hier formuliere ich mal Folgendes, dass ich sage, alle JPEG-Dateien. Und da schreibe ich etwas hin, was es nicht unbedingt überall geben muss. Und zwar habe ich mal zwei Sternchen notiert, zwei Sterne, Schrägstrich, Sterne, JPEG. Das heißt, im gesamten Dateibaum, also von dieser Stelle, wo ich mich befinde, bis über alle Unterverzeichnisse herunter, soll er nach den Dateien suchen, die auf JPG enden. Und das kann ich entweder jetzt mal so wegschicken, oder aber ich könnte mir auch mal anzeigen lassen, was er sich denn denkt, was denn davon dann entstehen würde. Also ich könnte mir sozusagen diesen Ausdruck auch mal expandieren lassen. Und dann sehe ich am Ende, was er sich dafür denkt, also was jetzt da dahinter steckt. Und vielleicht ist es gar nicht das, was ich will. Also das probiere ich jetzt einfach mal. Und zwar gibt es die Möglichkeit mit Ctrl-X, Stern, sich diesen Ausdruck expandieren zu lassen. Und jetzt könnte ich gucken und da sehe ich, aha, da gibt es also irgendwie einen Pfeil, das heißt Felinchen April. Und da gibt es irgendwie im Ordner Machern eine ganze Menge von Dateien, die heißen da 2014-05 irgendwas. Also die expandierte, und wenn mir die jetzt gefallen, dann könnte ich diese Kommandozeile einfach mal so wegschicken. Und dann würden hier verschiedene Bildchen kommen. Also ich war da mal in diesem Bunker in Machern gewesen, der ehemaliger Stadtsicherheit gehört hat. War ich vor Jahr mit einem Kollegen dort im Rahmen eines Ausflugs. Und da habe ich mal ein paar Bildchen gemacht, wie die damalige technische Ausstattung dort war. Das sieht man jetzt hier der Reihe nach. Und irgendwo habe ich noch einen kleinen Esel aus dem Tierpark bei uns mal bekommen. Also so ein Bildchen aus dem Tierparkkalender. Und den habe ich auch noch mit reingelegt. Kann ich also jetzt beenden. Sie haben also gesehen, ich kann in dieser Form mit einem Schlag sehr schön steuern, welche Bilder ich mir anschauen möchte. Ich muss das aber nicht expandieren, ich schreibe das also nochmal direkt so hin, JPG, also auch das würde funktionieren, würde zum selben Ergebnis führen. Das heißt, ich muss nicht diese Expandierung explizit durchführen, sondern ich kann wirklich diesen komplexen Ausdruck oder diesen kompakten Ausdruck hinschreiben, Stern-Stern-Stern-JPEG und habe damit alle Bilder gefunden. Also Sie sehen schon, das, was direkt hier steht, also hier in meinem eigenen Ordner, dieses Felinchenbild, also von diesem Eselchen, und das andere aus dem Ordner Machern, eben von diesem Bunker, was ich da so aufgenommen hatte. dass diese zwei Sterne funktionieren. Das setzt voraus, wenn Sie die Bash verwenden, dass Sie Bash 4 haben. Das hatte ich am Anfang geprüft. Sie hatten gesehen, Bash 4.1 irgendwas war es gewesen. Also nur die Bash 4 kann sowas. Andere Shells konnten das möglicherweise schon eher. Also die Bash kann sie erst ab der Version 4. Und Sie müssen eine spezielle Option setzen, die habe ich bei mir standardmäßig gesetzt, die nennt sich Clobstar. Also Sie müssen einfach eine bestimmte Option in der Shell einstellen, um genau dieses Feature nutzen zu können. Das heißt, jede dieser Shells bringt eine ganze Menge von optionalem Verhalten mit und Sie können sagen, das will ich oder das will ich nicht. Also dieses Feature soll sie realisieren und soll sie nicht realisieren. Und eins davon wäre eben, ob sie diese Sternchen auflösen soll. Ist also ein recht bequemer Mechanismus, um mal über gesamte Dateibäume hinwegzugehen. Wenn Sie es nicht wollen, dann müssten Sie diese Dinge eben einzeln aufschreiben. Dann müssten Sie so etwas formulieren, dass Sie sagen, also hier die in meinem Ordner und die im Unterordner, die möchte ich bitte mal geschlossen sehen. So, und dann habe ich das selber auch. Also das wäre dann die klassische Variante. Dann muss ich es eben einzeln für die verschiedenen Hierarchiestufen meiner Unterverzeichnisse separat hinschreiben. Gut, das also mal zu der ganzen Thematik Starten von grafischen Befehlen, warum das eventuell sinnvoll sein kann. Vielleicht gucken wir uns jetzt nochmal die nächste Geschichte an. Ich hatte Ihnen gesagt, es gibt auch noch die Möglichkeit, sogenannte Fullscreen-Programme in diesen Terminals zu verwenden. Das sind also Programme, die jetzt keine grafische Oberfläche haben, so wie jetzt zum Beispiel das EOG oder LibreOffice oder Google Chrome, aber die zumindest den gesamten Bildschirmbereich oder zumindest dieses gesamte Fenster, was Sie da haben, ausfüllen. Und das typische Vertreter ist zum Beispiel der Vim als klassischer Texteditor. Das wäre jetzt Alpine als Mailprogramm oder das wäre der Midnight Commander als so eine Art Dateimanager, aber eben nicht grafischer, sondern eben in dieser Art textuell Fullscreen-Natur. Also vielleicht mal dieses noch gezeigt. Ich gehe also nochmal hier hin und könnte also jetzt hier aus der Angabe entnehmen vielleicht, dass ich sehe, aha, hier gibt es die Dateien Data und Data 2 und ich schaue jetzt mal in die Datei Data hinein, was da vielleicht drin steht und dazu benutze ich einen Editor, also ein Textprogramm, was in der Lage ist, mir eine Textdatei anzuzeigen und diese dann auch vielleicht zu verändern. Also das, was eben ein Editor typischerweise so tut. Und dann übergebe ich diesem Vim, diesem Kommando, diesen Dateinamen oder auch eine ganze Reihe von Dateinamen, das ist egal, der kann also auch mit mehreren Dateien operieren. Und den starte ich dann mal und dann sehen Sie, dass der sich jetzt wirklich auf dem gesamten Bildschirm ausbreitet. Ich kann also jetzt mit dem Cursor hier nach oben, nach unten springen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier lange Zeilen hätte, wenn ich die einfach zusammenfüge, dann geht er wirklich auch entsprechend so weit nach rechts und bricht dann irgendwo um, dort wo dann das Terminal zu Ende ist. Das heißt also, mit solch einem Programm bin ich also wirklich in der Lage, den gesamten Bereich auszunutzen. Ich habe meistens so eine Art Cursor-Prinzip, ich habe also irgendeine aktuelle Stelle, wo ich da stehe und dieses Programm wird also ständig dafür sorgen, dass dieser verfügbare Platz sinnvoll mit meinen Daten gefüllt wird, also dass ich auf diesen Daten operieren kann, so wie ich das vielleicht auch von grafischen Editoren natürlich gewöhnt bin, nur dass es eben dort eine grafische Oberfläche gibt, die ich ja hier nicht habe. Jetzt gehe ich aus diesem Editor mal raus, den verlasse ich. Sie müssen also auch nicht so etwas Komplexes nehmen wie Vim, da ist es ein bisschen schwierig für einen Anfänger zu bedienen. Wenn Sie es einmal gelernt haben, ist das natürlich eine sehr starke Waffe. Sie können also auch sowas nehmen wie zum Beispiel Nano. Es gibt also einen ganz einfachen Editor, der heißt Nano und da könnten wir also dem das übergeben. Ja, und der ist ganz, ganz simpel, da können Sie also auch sofort losschreiben, kann irgendwas machen und ein paar typische Kommandos sind unten bereits jeweils angezeigt. Das heißt also, ich kann die Hilfe aktivieren, das sehe ich sofort, dass es mit Steuerung E geht oder ich kann auch mit Steuerung X versuchen, das Ganze wieder zu beenden. Will ich den veränderten Buffer speichern? Nein, und dann bin ich aus diesem Nano wieder heraus. Also das wäre eine Möglichkeit, wie Sie mit Fullscreen hier etwas editieren können. Das heißt also, wenn Sie nur eine Shell zur Verfügung haben, sind Sie immer noch in der Lage, Textdateien zu editieren. Gar kein Problem, gibt es genügend Programme. Dann hatte ich gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass man auch mal seine Mail irgendwo hier lesen könnte. Ich hatte schon die Begriffe Mutt und Alpine erwähnt. Ich bin ein alter Alpiner, ich mache das jetzt seit 1992. Könnte ich also hier starten. Kommt nur am Anfang eine entsprechende Kommandoliste. Ich gebe mal einen IB-Index und wenn ich jetzt hier nach unten gehe, sehe ich also meine E-Mails. Das heißt, wenn ich nicht so einen großen Fond verwende, dann sehe ich diese E-Mails auch dann wirklich schön. So habe ich jetzt zum Beispiel erkannt, die Tagesschau hat mir irgendwie ein Newsletter geschickt, dann irgendwelche Leute haben mir geschrieben, wrong dollar sign red, irgendetwas. Und wenn ich jetzt hier auf Enter drücken würde, könnte ich tatsächlich also auch diese E-Mail lesen. Das heißt, ich bin also in der Lage, Mail zu lesen, obwohl ich kein grafisches Programm dafür zur Verfügung habe. Und ich bin sogar, wenn ich jetzt der Meinung bin, das ist also wirklich jetzt nichts, was mich interessiert, in der Lage, sofort diese beiden Mails zu löschen. Ich drücke also zweimal D wie Delete, da wird das Ding schon mal als zu löschen markiert und dann sage ich expunge und dann sind die weg. Das heißt, ich habe mir die nie angeguckt, die sind schon einfach mal gelöscht anhand des Subjects, weil ich erkannt habe, das interessiert mich nicht. Also ich bin auf einer Mailingliste, will das aber konkret nicht verfolgen, dieses Thema, also werfe ich sie weg. Also das hätte man als Möglichkeit. Oder aber Sie haben diesen wunderschönen Midnight Commander, der hat also zwei Fenster, wie Sie das so aus der klassischen Welt kennen. Ich gehe jetzt einfach mal in mein Home-Verzeichnis. Dort sehe ich nur noch eine ganze Menge mehr, was da so existiert, weil da noch so Punktdateien existieren. Also solche normalerweise versteckten Dateien, die habe ich beim LS nicht gesehen. Aber hier sehe ich sie, hier wäre ich quasi ein bisschen zugemüllt mit diesem Thema. Also im Home-Verzeichnis ist das nun mal einfach so. Da hat man typischerweise Konfigurationsdateien für eine ganze Reihe von Software. Also zum Beispiel eben für irgendwie W3M und W3AF und was weiß ich, was ich da alles für Tools mal ausprobiert habe. Und irgendwo kommen aber dann auch richtige Ordner zum Vorschein, eben mein Ordner für eine Vorlesung, die ich mache. So, und da steht halt irgendetwas drin. Und jetzt kann ich also zwischen diesen beiden Ordnern ganz wunderbar hin und her kopieren. Also zum Beispiel, wenn ich möchte, dass ich in der Vorlesung auch mal ein Bild über einen Esel zeige, dann könnte ich also auf dieses Felinchenbild gehen, die F5-Taste drücken, Enter drücken und dann wäre der auf einmal auf der rechten Seite gelandet. Und damit hätte ich das gemacht. Das heißt, ich muss also jetzt hier nicht zwingend die Befehle zum Kopieren benutzen oder die Befehle zum Kopieren kennen. Wenn ich also sage, dieses Kommando würde mir auch schon ausreichen, um wie in der guten alten DOS-Welt mein File-Management zu betreiben, dann kann man das tun. Also F8 ist auch wie im alten Word Commander die Löschtaste und dann bin ich also faktisch das Ergebnis wieder los, was ich darüber kopiert habe. Hier unten, das ist sogar interessant, hat man also faktisch Funktionstasten, die man letztlich mit der Maus bedienen kann. Also statt der Taste F10 kann ich hier unten auch draufklicken und kann dann sagen Tschüss und dann ist der Word Commander beendet und ich habe das Problem eigentlich für mich schon mal wieder gelöst. Gut, vielleicht noch, weil wir dieses Beispiel gerade hatten mit diesen Punktdateien, gehen wir also jetzt zum dritten Teil, das heißt also starten von klassischen Kommandozeilenprogrammen, wie es der Werkzeugkasten vorsieht. Und ein so ein Kommando ist natürlich dieses LS. Und ich habe Ihnen das LS auf dem Home-Verzeichnis schon mal demonstriert, aber es hatte ja die Punktdateien gar nicht zum Vorschein gebracht. Also müssen wir das nochmal wiederholen. Wie machen wir das? Wenn wir irgendwo uns befinden, ganz egal wo, und wollen in unser Home-Verzeichnis zurückkehren, dann geben wir einfach einen Befehl ein, der heißt CD. Also CD ohne weitere Angaben heißt also Rücksprung in mein eigenes Home-Verzeichnis. Bin ich jetzt wieder. Das mit dem LS, das hatten wir schon mal. Das ist also faktisch das Listing aller meiner Namen. Wir hatten auch schon gesehen, dass ich ein langes Listing machen kann, also LS-L. Das kann ich tun. Und dann habe ich die hier, aber es kommen keine Punktdateien zum Vorschein. Also auch wenn ich jetzt hier scrolle und mich ganz genau konzentriere, was ich hier hinten sehe, es sind immer nur normale Anzeigen, also nur normale Dateinamen, keine Punktfiles. Und jetzt wäre die Frage, wie bekomme ich denn nun diese Punktfiles hier heraus? Und da hat dieses LS eine entsprechende Option, die heißt da L, nee, falsch, die heißt A. Und wenn ich die erstmal aufrufe, dann bekomme ich das LS-Kommando, aber mit allen Punkteinträgen. Sehen Sie also, da ist wirklich eine ganze Menge da und das versteckt eigentlich faktisch, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr so gut. Deshalb ist es schon nicht schlecht, dass standardmäßig also LS diese Punktdateien unterdrückt. Und wenn Sie das beides jetzt kombinieren wollen, dann können Sie das auch so rum machen, dass Sie schreiben LS-AL und dann bekommen Sie das Ganze als langes Listing, aber eben dann mit allen Einträgen, also auch den Punkteinträgen. Das heißt, diese Methode haben Sie immer. Und jetzt, wenn Sie sich das mal überlegen, was ein File-Manager macht. Ein File-Manager macht eigentlich nichts weiter als das, nämlich ersetzt quasi CD und LS zusammen. Das heißt, Sie gehen mit einem bestimmten Klick an einen bestimmten Ort in Ihrem Dateisystem. Das ist quasi das CD. Und dann wird automatisch der Inhalt aufgelistet und das ist das LS. Das heißt also, der macht quasi CD und LS in einem Schritt, wenn Sie das so wollen. Und das müssen Sie eben hier von Hand eingeben. Das heißt, wenn Sie an eine bestimmte Stelle gehen und dort etwas sehen wollen, dann müssen Sie das LS von Hand absetzen. Also angenommen, Sie wollen mal sehen, was in der Wurzel Ihres ganzen Unix-Dateibaums passiert, also ganz oben, bevor alles losgeht, dann könnten Sie problemlos Folgendes sagen. Sie sagen also, ich gehe mit CD in meine Wurzel und führe dort LS aus und dann sehe ich das alles. Aber erst, wenn ich diesen zweiten Befehl gegeben habe, nach dem CD an sich passiert also noch gar nichts. Das ist einfach nur dorthin gewechselt. Sie können sich dann immer, wie gesagt, mit PWD informieren lassen, da sagt er Ihnen, Sie sind jetzt in der Wurzel und die Sache ist eigentlich in Ordnung. So. Also das würde so rum funktionieren. Damit haben wir das Wichtigste eigentlich soweit mal gesehen, also ganz grundlegend, dass Sie die drei Arten von Kommandos stoppen können. Wir gucken mal noch, ob wir noch ein paar hübsche Sachen auf der Folie finden, die eventuell noch einiges anzeigen. Ja, ich habe jetzt hier noch ein paar Beispiele gemacht, dass man also dann, wenn man diese Kommandozeilentools verwendet, noch mit entsprechenden Optionen diese Tools parametrieren kann. Wir haben also einige Sachen jetzt gerade gesehen. Das war das CD mit dem Slash oder es war auch das LS mit dem Minus A oder mit dem Minus L. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Angaben, die ich letztlich so einem Kommando mitgebe. Das mit dem Minus AL zum Beispiel, das sind typische Optionen. Das sind also Kürzel oder Angaben, die letztlich das LS-Kommando fertig in sich implementiert haben muss oder das Kommando, was ich verwende. Das heißt, es nützt nichts, wenn ich einem Kommando die Option minus A übergebe, wenn diese Option dort niemals programmiert worden ist. Das heißt, der Autor des Programms hat quasi festgelegt, dass es diese Option minus A gibt und dass das bewirkt. Das kann man in dem Manual nachlesen. Also in dem Fall Anzeige aller Einträge inklusive dieser Punktdateien. Und das bedeutet, bei den Optionen sind wir festgelegt auf das, was der Autor uns vorgegeben hat. Bei den anderen Parametern sind wir in der Regel viel freier im Formulieren. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel beim CD die Parameter angeben, wohin wir das aktuelle Verzeichnis ändern wollen, also wohin wir quasi springen wollen im Dateibaum, dann kann das ja vom Autor nicht vorgegeben sein, weil jeder Dateibaum auf jeden Rechner sieht anders aus. Der eine hat eben einen Ordner Temp und der nächste hat vielleicht keinen. Er sollte immer einen haben. Der nächste hat einen Ordner /AFS, wie wir zum Beispiel auf unseren Maschinen, weil wir ein AFS-Filesystem verwenden. Der nächste hat es halt nicht. Das heißt also, das kann das CD-Kommando letztlich ja nicht wissen, das kann ja nicht vorgegeben sein. Und demnach müssen Sie diese Dinge frei formulieren können. Und diese Optionen, die sind in der Regel gebildet, die mit einem Minus- oder Doppelminuszeichen, also mit so einem Strichchen beginnen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel mal was angegeben. Ich habe jetzt hier das Kalenderprogramm aufgerufen mit einer bestimmten Angabe, minus S2015. Daran erkennen Sie das eigentlich schon auch nochmal. Das Minus S ist quasi eine Option, damit sagen Sie, der Sonntag ist der erste Tag in meiner Kalenderangabe, zeige ich Ihnen gleich auch nochmal, und die 2015 ist das Jahr, von dem ich den Kalender möchte. Also das Jahr muss quasi mehr oder weniger frei eingebbar sein, weil Sie ja für viele Jahre den Kalender aufrufen können wollen, und das Minus S ist aber eine Vorgabe, die hart vom Programm gemacht ist. Also das muss man einfach wissen, aber, das ist wichtig, aus der Sicht der Shell, also von meiner Kommandozeile aus, ist es völlig gleichwertig. Also die Shell interessiert das nicht. Die nimmt dieses Minus S und gibt das dem Programm und die nimmt die 2015 und gibt das auch diesem Programm. Also mit diesen Zeichen, die für die Shell keine besondere Bedeutung haben, ist das eigentlich völlig uninteressant für die Shell, was das konkret bedeutet für das Kommando, sondern nimmt die und reicht die einfach 1:1 an das Kommando durch. Das heißt, das CAL muss sich am Ende mit dem Minus S in der 2015 herumschlagen. Das kann natürlich auch schief gehen, wenn es die Option vielleicht gar nicht gibt. Aber das ist dann nicht Aufgabe der Shell. Da bekommen Sie halt von dem CAL dann eine Fehlermeldung. Ich nehme diesen Befehl mal mit. Gucken wir uns vielleicht gleich mal an. Dass es wirklich so ist, kann ich also wirklich für das ganze Jahr 2015 mir die Angaben machen lassen. Also von Januar bis Dezember kann ich mir also alle Tage anschauen. Und dieses Minus S hat eben die Bewandtnis, dass der Sonntag immer als erster Tag in meiner Anzeige auftaucht. Wenn ich also jetzt dieses Kommando wiederholen würde, wobei ich mit dem Kommandozeilen-Editor einfach eins nach oben gehe und mit der Rückschritttaste dieses Minus S lösche, dann sieht es so aus, dass der Montag der erste Tag ist. Also dieses Minus S wäre in dem Moment nicht aktiv. Und wir haben also so eine Anzeige. Und jetzt könnten wir vielleicht noch eine Sache mal schnell formulieren. Ich gehe nochmal zurück an diese Stelle, mache also dieses CAL minus S. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch eine Kurznotation verwenden. Ich kann zum Beispiel sagen, gib mir von dem letzten Kommando, das ich da ausgeführt habe, eine modifizierte Version, wo du einen bestimmten Teil durch einen anderen Teil ersetzt. Ich könnte also sagen, wiederhole das letzte Kommando, wo du das minus S durch nichts ersetzt. Das heißt also, ich sage mit diesen zwei Dachzeichen, Rückgriff auf das letzte Kommando, das ich ausgeführt habe, das war CAL minus S, und ersetze das minus S durch nichts, weil hinter dem zweiten Dach kommt faktisch nichts. Und dann hätte ich genau diesen Befehl erreicht, den ich vorhin auch von Hand schön zurechtgebaut hatte, dass also der Montag wieder vorn steht. Und wenn ich mir das zurückhole in meiner Historie, dann sehe ich auch genau, dass dieses S verschwunden ist. Also solche Kurznotationen bietet die Shell klassisch auch. Das heißt also, ich muss nicht mal zwingend immer mit dem Cursor zurückgehen und dann nochmal mit links, rechts mir irgendwie die Kommandozeile zurechtschnitzen, sondern wenn ich sage, ich möchte vielleicht nur einen kurzen Teil eines Kommandos gegen was anderes ersetzen, wäre das eine Möglichkeit. Oder angenommen, Sie sagen, ich habe also CAL minus S hier stehen und möchte also jetzt das minus S gegen ein minus Y tauschen. Dann würde das genauso funktionieren. Wenn ich also das Kommando zurückhole, steht auf einmal hier das CAL minus Y. Dass wir diese Dinge überhaupt tun können, also dass wir die Kommandos zurückholen können und dass wir auch mit solchen Notationen dann modifizierte Kommandos starten können, liegt einfach an der Tatsache, dass die Shell eine sogenannte History mitführt. Das heißt, die führt alle die Anweisungen, die ich gegeben habe, in der Liste auf. Kann ich sogar die Menge der Kommandos bestimmen, wie viel sie sich merkt, die letzten 1000 oder so etwas. Und diese kann ich dann entsprechend abrufen. Ich kann also einfach ein Kommando angeben, das nennt sich History. Und dann sehe ich alles, was ich hier der Reihe nach so getan habe. Ich sehe also auch meinen Schreibfehler hier, wo ich das PWDE eingegeben habe. In meinem Kommando oder in meinem Falle wäre das so, das wäre also dann das Kommando 30 gewesen, abgesetzt am heutigen Tage um 11.55 Uhr und so hat das Kommando geheißen. Und auf diese Liste dieser Kommandos, die ich hier schon mal hatte, kann ich natürlich relativ bequem Bezug nehmen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte nochmal Alpine starten. Dann gucke ich mir das im Prinzip an, stelle fest, also der Befehl 21 in meiner History-Liste war Alpine und ich könnte also jetzt sofort sagen, führe das Kommando 21 nochmal aus. Das wäre möglich, indem ich einfach ein Ausrufezeichen und die Zahl hinschreibe. Ich sage also Kommando 21 aus der History möchte ich gerne nochmal haben und das wäre jetzt quasi wirklich tatsächlich so, dass er mir das Alpine startet. Also das ist eine Methode. Ich gehe also hier wieder raus. Ich könnte auch sagen, wiederhol doch mal das letzte Kommando, das mit AL beginnt. Würde auch funktionieren. Auch das würde gehen. Also solche Dinge kann ich machen. Und dann bin ich natürlich relativ schnell dabei, Kommandozeilen zu formulieren, ohne dass ich da lange erst so und so viele Schritte zurückgehen muss oder ähnliches. Ich bin also recht gut auch wiederum mit Kommandozeilenmitteln in der Lage, auf diese History Bezug zu nehmen. Oder aber... Sie haben beispielsweise so etwas formuliert, dass Sie gesagt haben, ich habe den Kalender von 2015 aufgerufen. Dann ist ja in diesem letzten Kommando das letzte Wort, die 2015. Und diese könnte ich zum Beispiel in einem ganz anderen Kommando nochmal verwenden, um sie zu irgendwas zu benutzen. Ich nehme ein ganz einfaches Kommando, das nennt sich Echo. Das hat nur die triviale Aufgabe, die Argumente, die ich dem Echo übergebe, einfach die Standardausgabe rauszuschreiben. Einfach um Ausgaben zu produzieren, um von dem Skript aus Ausgaben erzeugen zu können. Und das könnte ich formulieren, indem ich zum Beispiel sage, Ausrufezeichen Dollar, also das letzte Wort des letzten Kommandos, was ich abgesetzt habe, das möchte ich gerne hier nochmal eingesetzt haben. Dann sagt er mir sogar, was er daraus macht. Er macht nämlich daraus Echo 2015, das erkenne ich, das schreibt die Shell mir quasi nochmal raus, was er also getan hat. Und dann bekomme ich tatsächlich durch dieses Echo die Ausgabe 2015. Und wenn ich jetzt hier nach oben gehe mit meinem Cursor, habe ich tatsächlich auch dieses Echo 2015 in der Hand. Also Sie sehen schon, es gibt mehrere Möglichkeiten, auf diese Kommandoliste zuzugreifen. Und was Sie immer natürlich machen können, das ist diese Geschichte, Sie gehen mit History hier rein und mopsen sich mit dem Cursor irgendetwas. Also es wäre ja überhaupt kein Problem zu sagen, ich mops mir diesen Teil bis zur 20, führe das dann hier unten aus und bekomme tatsächlich eine 20 angezeigt. Also was Sie letztlich wie machen, ist Ihnen überlassen. Nun hatten wir ja gesagt, dass die Stärke der ganzen Geschichte darauf beruht, dass man diese Kommandos flexibel in irgendeiner Form kombinieren kann. Und das könnte man vielleicht sogar an der History-Liste erstmal zeigen, indem wir eine Pipe hier ansetzen. Wenn wir nämlich sagen, die History-Liste ist sehr lang, dann wäre es vielleicht schön, wenn ich sagen könnte, zeigen wir doch mal alle Kommandos aus der History an, wo eine 2 drin vorkommt oder eine 20 drin vorkommt. Und das könnte ich ja mal in der Form machen, dass ich sage, History, dann diese Pipe und dann sage ich fgrep 20. Und dann habe ich das wahrscheinlich ein bisschen ungünstig ausgewählt, weil natürlich hier auch diese 20 vorkommt. Das ist nicht so schön. Aber dann sage ich eben mal, gut, okay, machen wir es einfacher, weil es besser geht, wo AL vorkommt. Ist wahrscheinlich günstiger vom Treffer her. Genau, also wir sehen also jetzt hier, das sind meine Befehle aus der History, wo die Zeichenfolge AL auftaucht. Das ist einmal beim Alpine, das ist bei diesem LS-AL, das ist beim CAL. Also diese ganzen Dinge können Sie jeweils finden. Und es ist sogar in diesem History- und Suchkommando selber auch nochmal zur Verfügung gestellt. Also das heißt, ich habe jetzt History Pipe fgrep AL in dieser History selber auch nochmal gefunden, weil das ja in der Kommandofolge vorkommt. Das heißt, textuelles Interface ist universell, das hatten wir gesehen. Ich kann also auch so eine vielleicht schon sehr, sehr lange Liste der History beispielsweise wunderschön durch so einen Filter ausdünnen und kann mich auf das konzentrieren, was mich wirklich interessiert. Was habe ich hier also gemacht? Ich habe hier wieder dieses Zeichen Pipe geschrieben, also diesen senkrechten Strich, diese Datenröhre. Das war das, was wir schon mal gesehen hatten bei diesem Meteor-Beispiel, wo dahinter stand Pipe SH. Und in dem Fall habe ich mir also die Ausgabe, die wir bis dato nur auf dem Bildschirm uns haben ausgeben lassen, einfach dem nächsten Kommando zugeschoben. Und dieses nächste Kommando heißt fgrep. Das ist eins der klassischen Suchtools, die man im Unix findet. Grep, egrep, fgrep. Das sind die drei Brüder, sage ich mal. Im Endeffekt ist es ein Kommando mit verschiedenen Optionen aufgerufen. Aber es gibt diese klassischen Aufrufformen. Und dieses fgrep bedeutet fix string grep. Also das heißt, es wird genau das gesucht, was ich hinten angebe. Wogegen die normalen grep-Varianten und das egrep dann solche Suchmuster, sprich also diese regulären Ausdrücke, unterstützen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel mal diese ganze Geschichte so weit erweitern, dass ich sage, gib mir bitte aus der History alle Befehle, die mit einer 5 enden. So was könnte ich also mal machen. Dazu würde ich dann das Ganze abändern auf das Kommando grep, Mustersuche, und ich sage, ich möchte gerne, dass das auf einer 5 endet. Und dass etwas mit einer 5 endet, schreibt man in den klassischen regulären Ausdrücken hin, indem man dort hinten ein Dollarzeichen notiert. Das Dollarzeichen ist quasi der Anker am rechten Rand. Man sagt also eine 5, gefolgt vom rechten Rand, also vom Ende der Zeile. Und wenn ich das aber jetzt so abschicke, könnte es möglicherweise ein Problem geben. Nö, macht es nicht, es ist in Ordnung. An sich ist es so, dass dieses Dollarzeichen in der Shell auch noch eine Sonderbedeutung hat, wenn zumindest bestimmte Ausdrücke dahinter folgen. In dem Fall hat er es offensichtlich so übernommen, weil nichts dahinter folgte. Was ich aber immer machen kann, ich kann dann solche Ausdrücke, von denen ich nicht ganz sicher bin, ob sie in der Shell zu irgendwelchen Verwicklungen führen, in zum Beispiel einfache Apostrophe einfassen. Und mit diesen einfachen Apostrophen stelle ich sicher, dass genau das, was zwischen diesen einfachen Apostrophen steht, so eins zu eins an das Kommando übergeben wird. Das heißt, also ich übergebe wirklich 5 Dollar an dieses grep-Kommando und grep weiß dann, 5 Dollar ist also eine Suche nach allen Zeilen, wo eine 5 am Ende steht, weil das Dollar eben dieses Ende ausdrückt. Und das kann ich also in dieser Form so übergeben. Das heißt also, wenn es jetzt irgendwo ein Problem gegeben hätte mit diesem Dollarzeichen der Shell, wenn die das irgendwie weggefressen oder andersweitig interpretiert hätte, dann hätte ich das trotzdem mit diesen Apostrophen schützen können. Das ist eine Methode, wie man solche Dinge schützen kann. Die zweite besteht darin, dass sie einen Backslash davor setzen. Also das hätten sie auch schreiben können, um ganz sicher zu gehen. Auch dann wird ganz sicher das nächste Zeichen, was hinter dem Backslash steht, in genau der Form übergeben, wie wir es hier auf der Kommandozeile notieren. So, diesen Gedanken könnte man auch weiterführen, wenn man sagt, also ich kann hier irgendwas suchen. Ich könnte also jetzt zum Beispiel auch die Liste von ls hernehmen, von ls-l, und könnte mir dann dort bestimmte Dateitypen heraussuchen. Das kann man sicherlich noch anders machen, aber es geht auch sicherlich so, indem ich einfach sage, okay, ich gucke mir nochmal ls-l an. Ich bin also offensichtlich noch in der Wurzel, also gehe ich mal zurück in mein Home-Verzeichnis und ich will also mal sehen, welche Einträge aus meinem Home-Verzeichnis sind reguläre Dateien. Also ich möchte gerne diese lange Form der Ausgabe von ls benutzen, um zu sagen, das erste Zeichen vorne muss ein Bindestrich sein, also sprich ein Minuszeichen, damit das eine reguläre Datei ist. Also das könnte ich daraus schon mal unterscheiden. Wie könnte ich das ausgehend von dieser Sache formulieren? Ich nehme also dieses ls-l her, baue wieder so eine Pipe zusammen und sage jetzt wieder mit dem Kommando grep, dass ich also was suchen möchte. Und das, was ich suchen möchte, das ist am Zeilenanfang ein Minus. So, und guck mal, ob das funktioniert, geht. Und da sehe ich genau, ich habe also 3 Einträge von den vielen, die ich hier mit ls-l gezeigt bekommen habe, bei denen es sich um reguläre Dateien handelt. Dann könnte ich dasselbe ausformulieren, indem ich sage, zeigen wir doch mal bitte die Directories an, also die ein D vorne stehen haben. Und dann kriege ich eben so und so viele Einträge. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, wie viele Directories sind denn das? Da könnte ich mich jetzt mühevoll hinbegeben und könnte die jetzt auszählen. Das ist aber vielleicht nicht so schick. Ich könnte versuchen, mit Copy and Paste diese Ausgabe irgendwo in der Datei sozusagen zu speichern und dann mal dort drin zählen zu lassen, vielleicht durch einen Editor oder ähnliches. Aber das Ganze geht noch viel einfacher. Ich starte einfach noch ein Pipe-Element hinten dran. Und sage dann, das Ganze leite ich dem Word-Counter zu. Es gibt nämlich noch einen schönen Befehl, der heißt WC, Word-Counter. Und dem gebe ich sogar noch eine Option mit, er soll mal wieder die Zeilen zählen. Da weiß ich jetzt, ich habe 23 Verzeichnisse in meinem Ordner. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ich mithilfe dieses Pipe-Gedanken, also dieser kaskadierten Operation, so eine Frage beantworten kann. Also wie viele Verzeichniseinträge habe ich in meinem aktuellen Home-Verzeichnis, wo ich mich gerade befinde. Habe ich also mit ls-l mir die gesamte Liste geholt, habe mit grep nach d genau nach denen gesucht, die vorne ein d haben und habe dann noch mit wc-l die Zeilen gezählt. Also das wäre eine Möglichkeit. Hätte ich das minus l nicht gehabt, dann hätte er mir noch mehr Angaben angeboten, da hätte er mir noch gesagt, dass er dort wohl also 23 Zeilen gefunden hat, 207 Wörter gefunden hat und 1271 Zeichen. Das hätte mich aber jetzt nicht interessiert, das war jetzt für die Fragestellung nicht relevant. Ich wollte ja nur wissen, wie viele Zeilen sind es letztlich, also wie viele Directory-Einträge waren dort vorhanden. Also das ist so eine Möglichkeit, die ich nutzen könnte. Und jetzt könnte mich ja vielleicht nochmal interessieren, welche Typen hätte ich denn noch, außer D und außer Bindestrich. Also ich habe jetzt nach den regulären Dateien geschaut, ich habe nach den Directories geschaut, aber ich könnte ja vielleicht noch die Hoffnung hegen, es gibt noch andere Einträge. Also wie könnte ich das vielleicht ausfiltern? Da mache ich zum Beispiel mal Folgendes in einer ganz primitiven Form. Ich möchte erstmal alle Einträge, die kein D sind. So, da bringt er mir noch was raus. Dann kaskadiere ich das weiter und sage, und jetzt möchte ich also alle die nicht sehen, die ein Minus vorn haben. Und dann hat er mir noch zwei Angaben gebracht und das ist das, was mich vielleicht interessieren könnte. Also was habe ich gemacht? Ich habe wieder diesen Pipe-Gedanken angesetzt, habe also wieder dem LS-L, also der Ausgabe von LS-L, das Grab hinten angesetzt, dass nur bestimmte Einträge übrig bleiben, habe aber die Option minus V vom Grab benutzt, die heißt, zeige mir nicht das, was aufs Muster passt, sondern zeige mir die Zeilen, die nicht aufs Muster passen. Also quasi die inverse Suche, wenn man so will. Also praktisch Suche nach denen, die nicht D haben. Also hätte ich schon sozusagen mal in dem ersten Kommando die Ds weggeblendet, dann habe ich im zweiten gesagt, und jetzt schmeißt du bitte alles nochmal weg, was mit einem Minus beginnt. Und was dann noch übrig bleibt, das zeigst du mir bitte an. Und das, was ich hier vorne habe, da sehe ich dann, das sind zwei Einträge und die haben vorne ein L. L wie symbolischer Link. Also es gibt offensichtlich noch einige mehr Dateitypen, außer reguläre Dateien und Directories. Und in dem Fall sind das also symbolische Links. Das sind also quasi Bezugnamen oder wenn Sie wollen Aliasnamen für andere Gebilde. Das ist so eine Art Zeiger. Also ich habe in meinem Home-Verzeichnis zwei Einträge. Der eine heißt Libero und der andere heißt WhoFind. Und die zeigen auf einen ganz anderen Ort, nämlich zum Beispiel /afs/tucz/ubc/libero oder das andere eben hier /afs/theochemnitz.de/ubc/libero/admin und so weiter. Das heißt also, ich kann mir an einem bestimmten Ort, zum Beispiel in dem Fall in meinem Home-Verzeichnis, solche Zeiger legen auf Verzeichnisse, die ich sehr häufig für irgendwelche Projekte brauche und muss mir damit also den Pfad nicht merken. Ich muss mir also nicht merken, wo das ist, sondern ich weiß, ich gehe in mein Home-Verzeichnis und gehe dann anhand dieser entsprechenden Links weiter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen Ordner Libero hineingehen möchte, den ich mir hier nochmal einfach im kurzen Listing aufzeigen lasse, dann mache ich weiter nichts als CD Libero und bin dann tatsächlich in diesem Pfad, der durch diesen Link angegeben war, gelandet. Das heißt also, der Inhalt dieser Link, dieser symbolischen Linkdateien, ist genau dieser Pfad. Und das Betriebssystem bekommt das aber mit und sagt, ach so, das ist ein symbolischer Link, dann lese ich also diesen Inhalt, sprich also diesen langen Pfad aus und gehe genau an die Stelle hin, die sozusagen dort, wo es ja dieser Zeiger hinzeigt. Also das ist eine sehr bequeme Methode, um sich schnell in bestimmte Verzeichnisse bewegen zu können, egal woher sie kommen. Sie gehen in der Home-Verzeichnis, haben diese Links zum Beispiel und können dann das realisieren. Wir können solche Links auch selber anlegen. Das ist also wirklich alles, was der Nutzer selber tun kann. Ich kann Ihnen das ja vielleicht nochmal an dem Beispiel in meinem Files-Ordner zeigen. Ich gehe also nochmal hier, wie ich das ganz am Anfang hatte, in meinen CLT-Ordner. So. Dann gehe ich nach Files. Und dort hatte ich ja, wie Sie sich erinnern, Data und Data 2. Und jetzt könnte es ja sein, dass dieser lange Name Data 2 mich irgendwie nicht zufriedenstellt. Das ist mir also viel zu viel, wenn ich da mal das tippen soll oder was. Sondern ich brauche das meinetwegen ganz oft. Und da sage ich eben, das ist das einfach D. So. Und da könnte ich jetzt sagen, ich bilde einen symbolischen Link auf die Datei Data 2 und die soll einfach heißen D. So, und wenn wir uns jetzt das Ganze nochmal angucken, dann stellen wir fest, dass es hier also einen symbolischen Link gibt, der von D auf Data 2 zeigt und wir erkennen auch hier wieder dieses L. Ist also keine reguläre Datei, ist kein Directory, sondern ist quasi ein symbolischer Link, der mir die Arbeit insofern leichter macht. Wenn ich also jetzt zum Beispiel den Editor starten möchte, den Nano oder ähnliches, dann kann ich einfach schreiben Nano D und dann komme ich genau auf dieselbe Datei raus, die letztlich Data 2 gewesen wäre. Sie sehen das auch, wenn ich es jetzt hinschreibe, Data 2, sieht es genauso aus. Also das ist jetzt ein und dasselbe, ist also ein kurzer oder anders gearteter Namen, Aliasname. Diesen Aliasnamen-Gedanken, den kann ich sogar weiterführen, den gibt es also auch in der Shell selber. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, lange Kommandos, die ich mir nicht merken kann oder die ich immer ganz umständlich tippen kann oder irgend so etwas, die ich ganz oft brauche, die möchte ich mir quasi abkürzen. Dann haben Sie genauso einen Alias-Mechanismus, zwar nicht über symbolische Links, aber eben über einen Kommando namens Alias in der Shell, wo Sie Ihre Befehle abkürzen können. Also ich zum Beispiel benutze es sehr häufig, klar, weil ich die Shell nutze, ls-l, und da ist mir das ehrlich gesagt schon zu lang, immer ls-l zu tippen, sondern da möchte ich etwas haben, nee, ist wirklich so, also weil ich es ganz häufig brauche. Also ist doch die Idee eigentlich die, dass man sagt, man macht das zu einem einbuchstabigen Befehl, weil man das zu häufig braucht, dass man wirklich einen minimalen Tippaufwand hat. Also habe ich mir natürlich irgendwo mal ein Kommando gebastelt, das heißt L, so einfach für diesen Zweck. Oder für die History. Ich will doch nicht jedes Mal History schreiben. Natürlich kann ich es expandieren, mit Tabulator auch nicht so hübsch. Also eigentlich habe ich mir dafür H gebaut. So. Also genau das sind so die Standardbefehle. Oder ich muss von diesem Ordner jetzt vielleicht eine Stufe wieder nach oben steigen. Das wäre also in der ausgeschriebenen Form cd. Weil jedes Verzeichnis im Unix hat ja zwei Sondereinträge, Punkt und Punkt, Punkt. Das sind also faktisch, das ist es selbst. Also Punkt ist immer der Name von dem Verzeichnis selbst. Das ist seine eigene Identität. Und Punkt, Punkt ist immer das Elternverzeichnis, außer in der Wurzel. Da führt Punkt, Punkt auf die Wurzel zurück. Und mit cd. Punkt kann ich mich also sozusagen in Richtung Wurzel in dem Dateibaum bewegen. Das ist nicht wahnsinnig viel Aufwand, aber auch das war mir letztlich zu viel. Also was habe ich daraus gemacht? Punkt, Punkt. Also das ist quasi die Form, da bildet jeder für sich dann im Endeffekt ein System heraus. Und dort würden Sie mich sofort erkennen, wenn Sie mich jetzt an der falsche, eine andere Shell setzen, also in irgendwie eine nicht parametrierte Shell, wo nicht meine Einstellungen drin sind. Da stehe ich erstmal ein bisschen ungeschickt davor, weil ich jedes Mal diese Kommandos eingebe, mich wundert, dass er sagt, finde ich nicht, kann ich nicht, kenne ich nicht. Deshalb, wie gesagt, ist das allererste, wenn ich auf eine fremde Maschine, eine fremde Umgebung komme, zum Beispiel in Leipzig oder irgendwas, muss ich natürlich erstmal meine Config-Dateien mitnehmen. Also das Wichtigste ist immer die Bash-RC, Punkt-Bash-RC, und die zweitwichtigste ist dann Punkt-Input-RC. Das sind also, und dann die Wim-RC, also dass mein Wim natürlich auch funktioniert, meine Ditter. Weil ich habe mir also irgendwo im Laufe der Zeit bestimmte Tastenkürzel etc. angewöhnt, die würden alle nicht gehen und da komme ich nicht klar. Also es geht halt einfach nicht. Dann mache ich das viel zu lange und das ist viel zu stark eingeschliffen. Kurz mal, wie kriegen Sie so ein Alias zusammen oder wie würde ich das erkennen können? Es gibt immer, wenn Sie ein Kommando in der Hand haben, eine schöne Methode in der Bash, die heißt Type. Es gibt also ein Kommando, das nennt sich Type und da können Sie mal fragen, was ist denn das? Also frage ich mal, was ist ein L? Und da sagt er, das ist ein Alias für ls-l. Oder was ist denn mein H? Das ist das. Oder was ist denn das? So, also das sind diese Alias. Und wenn ich jetzt das näher wissen will, da kann ich jetzt hinschreiben, Alias L. Da sagt er mir, so ist das aufgebaut. Dann sagt er alias H, so ist das aufgebaut. Und dann sagt er alias das, so ist es aufgebaut. Das ist also relativ einfach. Das heißt also, mit so einem Alias-Befehl kann ich also offensichtlich selber hier ein Kommando auch schaffen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, weil mir der Buchstabe Y so gut gefällt, mache ich jetzt ein Kommando Y. Was weiß ich, soll für mich also auch wie die History wirken, soll also die History anzeigen. Momentan wird es nicht gehen, erkennt kein Kommando Y, aber das bringe ich ihm ganz schnell bei. Das kann ich also in dieser Shell-Sitzung machen. Schreibe ich also hin, Y ist History. So, wenn ich jetzt Y eingebe, zack, funktioniert das so. Weil, wenn ich jetzt frage, Type Y, du bist die History, und dann mache ich Alias Y. So, das ist auch hübsch, also wissen wir jetzt. Und jetzt wäre natürlich die Frage, also alles hübsch, wenn ich das immer in jeder Shell so eingeben kann, aber Sie stellen sich vor, Sie haben sich 20 solcher Alias gebaut und jetzt müssen Sie es in jeder Shell machen. Immerhin, wenn Sie neu starten, brauchen Sie wieder so ein Alias. Also das ist nicht wirklich praktikabel, das ist von Hand hinschreiben. Jetzt können Sie sich das natürlich auf eine Webseite notieren, die schlagen Sie auf, dann nehmen Sie Copy and Paste und tragen sich das hier ein. Würde auch alles funktionieren, gar keine Frage. Also es ist ja niemand gehindert dran, zum Beispiel sowas auf die Maus zu nehmen, einfach mal fallen zu lassen. Das kann man natürlich mit jeder Alias-Definition machen. Aber es wäre natürlich schön, wenn das immer mit jedem Start der Shell da wäre. Und das gucken wir uns vielleicht mal an, wie das gehen könnte. Dazu gehen wir mit dem Kommando cd in das Home-Verzeichnis zurück und starten jetzt in den Editor Ihrer Wahl, wenn Sie Nano mögen, wenn Sie, Sie können auch was Grafisches nehmen. G-Edit empfehle ich meinen Kollegen immer, weil die gerne ein bisschen was Grafisches haben, die also nicht so Shell-affin sind. Ich persönlich nehme natürlich Vim, wie immer. Ich nehme für alles Vim, also auch für Mailschreiben. Weil ich ja Pine benutze, wie gesagt, starte ich immer automatisch in Vim. Und starte ich mal diese beiden Dateien. Gucken wir uns die mal an. Also die Bash-RC und dann nochmal vielleicht kurz die Input-RC. Und jetzt hatten Sie also gesehen, dass ich hier irgendwas mit History gemacht habe. Und Sie einer an, da steht tatsächlich so ein Befehl drin. Das heißt also, diese Bash-RC in meinem Home-Verzeichnis, mit einem Punkt davor, das man jetzt normalerweise nicht sieht, die kann ich benutzen, um alle die Befehle einzutragen, die meine Shell in eine bestimmte Form einstellen. Also zum Beispiel Alias-Namen zu definieren. Da habe ich eben genau dieses hier definiert, Sie sehen das schon, also diese jetzt invers markierte Zeile ist quasi mein Befehl für History. Oder hier unten, Sie sehen schon, L ist ls-l. Oder irgendwo ist auch garantiert mein CD hier oben definiert. Genau, also Punkt, Punkt ist CD, Punkt, Punkt. das ist also jederzeit in dieser Form machbar. Diese Datei wird standardmäßig in jeder interaktiven Shell, die Sie also für Ihre Kommunikation mit dem System verwenden, wird die ausgeführt und dort können Sie alle möglichen Einstellungen vornehmen. Das sind also ganz normale Befehle, die Sie auch in der Shell jederzeit eintippen können. Also die sind ganz normal, also nichts Spezielles. Die Datei hat also keinen speziellen Charakter von der Seite her. Das ist quasi nur eine Ansammlung von Shell-Befehlen, die Sie immer beim Shell-Start ausgeführt haben möchten, damit sich die Shell so verhält, wie Sie sich das eventuell vorstellen. Und an dieser Stelle haben wir auch genau wieder dieses Problem. Wir müssten, gerade wenn wir sowas definieren wie cd... in der Lage sein, also auch ein Leerzeichen mit in diesen Befehl hineinzubringen. Das heißt also, hinter diesem Punkt soll stehen cd Leerzeichen ... Aber wir hatten ja mal irgendwo gesagt, Leerzeichen ist ein Worttrenner in der Shell. Das heißt also, wenn ich das jetzt so einfach formulieren würde, würde mir der ... verloren gehen. Das können wir auch mal kurz nochmal an dem Alias formulieren. Also sagen wir zum Beispiel, Alias, nenne ich es mal 3 Punkte, ist gleich cd ... Und da dürfte das jetzt nichts bewirkt haben. Wir gucken nochmal. Gemacht, was nie gemacht. Egal. Machen wir es schöner, dass ich selber Überblick, immer jetzt den Fehler lang suchen. Ich hatte sowas, glaube ich, probiert. Sagen wir mal, Kommando Y baue ich mir auf mit cd/temp. Und da sagt er mir an dieser Stelle, das habe ich nicht gefunden. Also dieses Temp habe ich nicht gefunden und ich möchte vielleicht das Kommando auch wirklich so formuliert haben, dass er immer ins Temp-Verzeichnis springt. Dann muss ich das Ganze wiederholen und muss ihm sagen, dass er bitte dieses Leerzeichen mal nicht als Shell-Sonderzeichen betrachtet und nicht einfach in die Wörter aufspaltet, sondern dass er tatsächlich sagt, cd/temp, das ist der Befehl, den ich gerne als Alias ausgeführt haben möchte. Also ist jetzt faktisch aus Sicht der Shell, das ein zweiwortiges Gebilde. Da steht also einmal das Wort Alias und dann steht dieses Wort Y ist gleich cd/temp, also alles wiederum eine Einheit. Und wenn ich das jetzt abschicke und dann das Kommando Y angebe und dann PWD rufe, bin ich tatsächlich im Temp-Ordner gelandet. Das heißt, also sowas könnte ich dann wirklich formulieren. Also wenn ich in so einem Befehl, den ich per Alias hier vereinbare, die, also ein Leerzeichen mit unterbringen möchte, dann muss ich quasi entweder dieses Leerzeichen durch ein Backslash quotieren oder eben dann diese einfachen oder doppelten Apostrophe verwenden. Die Feinheiten zu diesen ganzen Dingen, wann welche Quotierung, das können Sie in den verschiedenen Materialien nachlesen. Ich habe also auch in den Folien, in diesen 40 Folien, die zu diesem Vortrag hier gehören, die ich ja nicht alle abrattern wollte, auch genug Beispiele drin, die Sie faktisch anregen könnten, irgendetwas mal selber auszuprobieren. Sie dürfen mir jederzeit auch nach dem Vortrag eine E-Mail schicken, wenn Sie mit irgendwas nicht klarkommen. Habe ich schon ganz oft gehabt, dass Leute, die meine Seiten gefunden haben, einfach gefragt haben, ich habe eine Frage, wie geht das im SED oder wie geht das im AWK oder wie geht das oder das. Und wenn ich es beantworten kann, dann antworte ich in der Regel relativ zeitnah auf solche E-Mails. Das können Sie also gerne in Anspruch nehmen, wenn Sie möchten. Ansonsten würde ich jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit langsam zum Schluss kommen. Es war also mal der Versuch, Sie ein bisschen mitzunehmen auf so eine Reise. Sie haben also gesehen, wie jemand, der mit einer Shell regelmäßig arbeitet, durchaus effizient hier Dinge tun kann. Die Zeit reicht nie, um alle Aspekte zu beleuchten. Also wir könnten jetzt lange diskutiert haben, wie lege ich nun Files an, welche Feinheiten hat die Shell noch irgendwo. Das kriegen wir also nicht in diesen Rahmen unter. Das soll quasi immer so eine Methode sein, Sie mal ein bisschen anzufüttern, die Sie noch nie gemacht haben. Einfach mal zu sagen, okay, so schlecht ist es vielleicht doch nicht oder so kryptisch, wie man vielleicht denkt, ist es doch nicht. Und ich schaue mir es einfach mal an. Jetzt wäre die Frage, hätte von Ihnen noch jemand jetzt sofort eine Bemerkung, eine Frage, einen Wunsch, dann könnten wir das im Rahmen... Ja. Ja. Also wenn Sie jetzt schreiben, Sie haben gesagt DC... Schrägstrich Temp nehmen wir mal an. Ja, die Frage war gewesen, der Anfragende hatte einen Alias bei mir gesehen, der hieß DC, der hat praktisch eine Abbildung auf CD vorgenommen und jetzt war die Frage, ob dieser Alias dann auch mit Parametern zu verwenden geht. Ja, ist er. Also wir können das nochmal gucken. Wir gehen dahin und das ist mir auch wirklich glauben, ich gehe zunächst in die Wurzel, frage ab, sehe also, das ist die Wurzel, jetzt gehe ich DC/Temp, Frage ab und zeige an. Also Sie sehen schon, wir haben gewechselt. Die Erklärung ist ganz einfach. Ein Alias ist ein äußerst dummes Gebilde. Das heißt, im Endeffekt, der erkennt das DC und ersetzt genau dieses DC in der Kommandozeile durch dieses CD. Und erst dann geht der Rest weiter. Das heißt also, die Alias-Ersetzungen, die passieren sehr, sehr früh in dem gesamten Auswertungsprozess. Und deshalb können Sie also beliebige Argumente hinten ansetzen, die werden von dem Alias an sich gar nicht betrachtet, sondern der Alias betrachtet wirklich nur das allererste Wort vorn, ersetzt das gegen das, was Sie da angegeben haben und setzt dann alle anderen Argumente hinten ran. Also insofern können Sie das formulieren. Und vielleicht kurz, die Frage war nicht gestellt, aber warum ich mir diesen Alias definiert habe, weil ich ganz oft eben einen Buchstabendreher drin habe, DC. Und wenn Sie klassisch DC aufrufen, ist das irgendein Desk-Calculator mit umgekehrter polnischer Notation, also nichts, was den normalen Menschen glücklich macht. Und da habe ich mir dann einfach mal gesagt, das tust du dir nicht an. So ein ähnliches Problem hatte ich, glaube ich, mit LS, vielleicht als letzten Gag zum Abschluss. Es gibt ja dann diese schöne Lokomotive, ne, gibt es die hier gar nicht? Moment. SL, ich dachte, die hätte es gegeben. Moment. Bei mir ist es bestimmt ein Alias, also mache ich mal an Alias. SL, mal sehen, wo er dann herkommt. Ah ja, da kommt er her. Also jetzt habe ich ein Kommando, das heißt SL, das ist auch ein Tippfehler, soll eigentlich LS heißen. Und was kommt dann deswegen? So eine Lokomotive. Ist ja vielleicht schön, nervt mich aber in dem Moment, wenn ich weitermachen will. Also da muss ich immer 3 Sekunden abwarten, bis der soweit durch ist. Also was habe ich gemacht? Haben wir natürlich ein Alias definiert, dass also dieses SL auf LS abgebildet wird, sodass also für Leute wie Alzheimer-Kandidaten wie mich, die immer mal irgendwo einen Buchstabendreher drin haben, dass die dann auch noch irgendwo weiterkommen mit der ganzen Geschichte. Also das nervte irgendwann mal so stark, dass ich gesagt habe, jetzt ist der Fall gekommen, jetzt muss in die Bash-RC der Alias rein und damit ist das Ganze wiederum benutzbar. Ja, noch eine Frage. Das ist eine gute Frage. Wie sieht so ein Skript aus? So ein Skript ist weiter nichts als eine Ansammlung von solchen Dingen. Ich zeige es mal ganz schnell. Eine kleine Zählschleife habe ich mal gemacht. Also ich gehe wieder in meinen schönen Ordner und habe dann eine Datei gebaut, Zählschleife. Total simpel. Da stehen die, wie viel sind? 7 Zeilen stehen da drin. So, und da habe ich im Prinzip gesagt, ich habe also eine Zählschleife quasi gebaut. Also ich lasse die Variable i, die da oben steht, durch die Folge 1 bis 3 durchlaufen. Also die kriegt die Werte 1, 2 und 3 Reihe nach und führe dann aus Echo-i, das heißt also Ausgabe des Inhalts der Variablen i. Und dann mache ich noch so einen Test. Ich sage, hat die Variable i den Wert 2, also numerischer Test, dann wird noch außerdem ausgeschrieben das Wort 2. So, also mehr ist das letztlich nicht. So, und das Ding können wir jetzt einfach mal starten, indem ich hier hinschreibe, entweder sowas, Shell Zählschleife, das wäre eine ganz einfache Form, guckt, zählt er durch, 1, 2, die ausgeschriebene 2 und die 3. Wenn ich das Ganze als ausführbare Datei verkaufe, kann ich es sogar mit Punkt, Schrägstrich aus meinem Verzeichnis heraus starten, würde auch gehen. Oder aber, ich kann sogar Folgendes machen, ich mache jetzt einfach mal ein schlichtes Cat. Also ein Cat ist weiter nichts, im einfachsten Falle, als dass er mir die Datei auf die Standardausgabe schreibt. Also Cat Zählschleife, das sind meine Befehle. Und jetzt hindert mich niemand dran, Copy und Paste zu machen. Und werfe das einfach in die interaktive Shell ein und dann habe ich unten genau das. Der wiederholt das zwar im ersten Moment, der zeigt mir dann noch solche Größerzeichen an. Das ist der sekundäre Prompt, der mir sagt, da hast du ein Kommando angefangen, lieber Nutzer, das ist aber noch nicht fertig, das musste man noch fertigstellen. Und wenn das dann wirklich fertiggestellt ist, fängt er an, das ganze Ding auszuführen und dann macht er 1, 2 und 3. Das heißt also, ich kann solche Kommandos auch einfach mit der Maus mal schnell irgendwo nehmen und mal ausführen. Mache ich ganz oft, wenn ich Shell-Skripte entwickle. Bin mir nicht sicher, macht das Kommando das, was es soll, dann wird es einfach mal schnell auf die Maus genommen, 2 Zeilen mal irgendwo ausgetestet. Wenn ich merke, das war doch nicht richtig, regulären Ausdruck nicht richtig konstruiert, Pipe falsch aufgeschrieben oder irgendwas, bastel ich in der interaktiven Shell in der Regel so lange rum, bis das Ding geht, dann wieder auf die Maus, zurück ins Skript und dann habe ich es. Also das ist so eine typische Form, wie man es eben machen könnte. Also würde das die Frage erstmal beantworten. Also es ist nichts an dem Shell-Skript, ist überhaupt nichts Besonderes, es ist eine schlichte Textdatei, die genau die Befehle so enthält, wie ich sie in der interaktiven Shell also quasi eintippen würde. Der einzige Unterschied, den man vielleicht hier noch ausmachen könnte, ist diese allererste Zeile, diese sogenannte Shebang-Zeile, die hat aber auch nicht jetzt direkt mit der Shell zu tun, sondern die ist ein Hinweis an den Kern, an den Unix-Kern, dass dieses Skript bitte mit dem Interpreter bin.sh auszuführen ist. Ich könnte also durchaus eine ganze Menge anderer Skripte schreiben. Python-Skripte, Perl-Skripte, PHP-Skripte, ABK-Skripte oder ähnliches. Und dann gebe ich eben die dortigen Interpreter an. ABK-Interpreter, Perl-Interpreter, Python-Interpreter, irgendwas. Und dann weiß der Kern, dass er genau das da mit diesem entsprechenden Interpreter ausführen soll. Weil es sind ja alles keine Maschinenprogramme. Es sind ja alles keine Programme, die wirklich Befehle in der Maschinensprache enthalten, sondern das sind alles Programme, die letztlich nochmal einer Interpretation durch irgendein System bedürfen. Und welcher Interpreter da gefragt ist, das kann ich in dieser allerersten Zeile in so einer Datei quasi angeben. Kann also solche Shebang-Zeilen notieren, kann das Ding mit Change Mode plus X auf ausführbar setzen oder im File-Manager und dann kann ich das jederzeit so starten. Das wäre also eine Möglichkeit. Wenn ich es aber so mache, wie ich es vor uns hatte, SH, Leerzeichen, irgendetwas, dann ist es auch schon geklärt, weil da wird die SH gerufen, also die Bash letztlich, in einer speziellen POSIX-artigen Formen, das muss man dann genau nachlesen, da gibt es ein paar Einschränkungen, wenn man das Ding als SH ruft und dann gibt man einen Pfeilnamen an und dann wird genau dieser Pfeilname in Form von den abzuarbeitenden Befehlen realisiert. Das heißt also, wenn man das jetzt zeitgesteuert machen möchte, dieses Skript soll jede Nacht laufen, dann könnte man das irgendwo in seinen Zeitmechanismus, Cron oder ähnliches, also integrieren und dann gibt man genau diesen Pfad an und dann geht genau auch die Shell los und dann wird auch genau das ausgeführt. Also so machen wir nachts Backups, Kontrollen auf unseren Datenbanken, ähnliches. Das sind ganz viele Shell-Skripte und da, wo mir es zu komplex wird, wo ich also einfach sage, mit Shell-Mitteln nicht mehr so gut machbar, dort schreibe ich dann meist ein Python-Skript da hinten dran. Also bei mir ist ganz viel Kombination Python, Shell und aus klassischen Gründen AWK und Shell. Also das sind so die typischen Kommandos, die ich verwende. Wer das mal nachlesen möchte, also bei mir unter, wenn Sie das interessiert, unter Tilde Hot, also Sie gehen auf die Homepage der Uni und schreiben jetzt Tilde HOT, also das ist mein Nutzerkennzeichen, Holger Trapp, dann gehen Sie einfach drauf und da finden Sie hier eine ganze Reihe von Datei, also von meinen Sammlungen aus den letzten Jahren, die sind so schlicht, wie ich eben was gestalten kann, nämlich gar nicht, also die haben kein Layout. Mein Professor sagte mal zu mir, ach, das sind die Folien ohne Layout, auch schön. Es geht mir um den Inhalt. Und ich persönlich schreibe die so, dass ich die selber auch benutze. Also wenn ich jetzt irgendwo sage, oh, das hast du schon mal gewusst, wie das und das funktioniert, hast du aber auch vergessen, dann guckst du halt in dein eigenes Material. Und dann, wenn ich merke, da stimmt was nicht, ist nicht vollständig, ergänze ich es auch, versuche es also praktisch irgendwo am Leben zu erhalten. Und das könnten Sie sich also anschauen. Und hier finden Sie also über den Linux-Unix-Werkzeugkasten ganz, ganz viele Dinge. Und da habe ich mal eine sehr, sehr lange Abhandlung über die Burn-Again-Shell geschrieben und da weiß ich, also das sehe ich ganz häufig bei meinen Kollegen, dass sie diese Seite auch mal offen haben und mal nachgucken. Also nicht nur ich gucke danach, sondern gucken auch meine Kollegen nach. Insofern wäre das also auch das Angebot, das können Sie jederzeit alles gerne verwenden. Finden Sie einen Fehler, teilen Sie mir bitte mit, das ändere ich dann so schnell ich kann. Und wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, Angebot kein Thema. Also zum Thema AWK, Python, Unix im Allgemeinen nehme ich in Fragen gerne entgegen. Also wenn ich Zeit habe, knubbel ich da auch gerne mal dran. Wie andere vielleicht ein Sudoku machen, mache ich immer gerne sowas. Und ja, so lebt halt das Ganze von der Community. Gut, die Zeit ist rum. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gäbe, würde ich es hier, ja?
Der Befehl, um Tante zu
speichern. Der Befehl ist ganz einfach. Passen Sie auf, ich zeige es Ihnen. Der könnte schlichter nicht sein. Der heißt einfach Thunderbird. So, ich starte ihn, Moment. Sie sehen aber schon, das dauert etwas länger als mein Pein. Also bis dann habe ich schon die erste Mail gelesen, bis der des Weges gekommen ist. Ja, ist halt einfach so. Was ich zum Beispiel auch sehr schätze, neben, dass ich dort drin in VI starten kann, einen richtigen Editor zur Verfügung habe, das ist, brech es mal wieder ab, da hatten wir 1000 Teufel für Demos und Zeug eingestellt. Aber Sie sehen schon, es wäre quasi mein Posteingang gewesen irgendwo, ne, hier an der Stelle, Nachrichten und eine Rechnung und keine Ahnung. So, also das wäre also Thunderbird. Ich gehe nochmal kurz zurück, Sie sehen es. Hier, das wäre der Befehl. Was ich schätze an zum Beispiel solchen textorientierten Editoren oder vielmehr Mailern wie Alpine, ich kann zum Beispiel sehr schön eine Mail mal exportieren und auch mal wieder einlesen. Also zum Beispiel habe ich eben immer mal Sachen vorbereitet, einen Text, einen kleinen Text oder größeren Text, möchte das jemandem schicken. Und dann möchte ich das in mein Mail-Composing integrieren. Das heißt also, ich möchte mittendrin immer eine Datei einlesen. Ich glaube, sowas geht irgendwie mit diesen grafischen Programmen immer nicht so richtig. Da muss ich dann mit Copy und Paste und hin und her. Aber wenn ich zum Beispiel die Tabulatoren einer Struktur erhalten möchte oder so, also ich möchte wirklich den Text so einlesen, wie er denn da mal war in der Textdatei, das kann ich eben mit solchen Mailern wie Alpine ganz wunderbar machen, weil die gestatten mir ja einen Editor meiner Wahl zu starten, also Vim in dem Falle, und der kann natürlich wunderbar Textdateien einlesen. Oder ich kann eben, wenn ich einen Vim benutze, auch richtig mit regulären Ausdrücken und Blocksubstitutionen und Ähnlichem. Also gerade wenn ich mit Leuten über Programme, über Software diskutiere, ist das häufig eine Geschichte, wo ich sage, oh, jetzt muss ich aber nochmal schnell die Variable durch jene ersetzen oder Ähnliches. Also da mache ich mich ja dumm, wenn ich das alles wieder markieren soll und das hinschreiben. So mache ich eben globales Substitute und ist die Sache geritzt. Also im Endeffekt, so wie ich als Programmierer letztlich denke, so kann ich eben auch beim Schreiben meiner E-Mails denken und das finde ich ausgesprochen schön. Deswegen bin ich also nach wie vor, ich hab mehrmals schon überlegt, ob ich nicht auch zu diesem bunten Mailprogramm gehen sollte, habe immer wieder abgewählt und jetzt bin ich zurzeit also mit einem Kollegen zusammen, der auch Alpine sehr liebt, mit dem Entwickler, mit dem letzten verbliebenen Entwickler, mit dem Eduardo Chapa in regelmäßigem Mailkontakt und wir schreiben immer mal, ey lieber Eduardo, das geht mal nicht richtig oder erklär uns doch mal jenes. Also wunderbar, wenn man einen Entwickler so an der Hand hat und der gibt einem immer dann ganz heiße Tipps, also ich finde das total spannend. Haben wir jetzt gerade wieder eine Diskussion, die müssen wir noch fertig führen. Da ging es um irgendwie Certificate Revocation Lists, also bei SMIM-Zertifikat und ähnlichen Geschichten und wie man besser die gesamte Nutzerkonfiguration einstellen könnte, dass auch der neue Nutzer mit Alpine schneller klarkommt oder ähnliches. Also das ist eine hochinteressante Geschichte. Und das machen wir aber auch alles mit Alpine. Also er schreibt uns natürlich mit dem neuesten Alpine und wir haben immer die neueste Alpha Bleeding Edge Software in der Hand und schicken natürlich mit dem neuesten Alpine zurück. Das ist ja auch ganz klar. Also an dieser Stelle ist das einfach nach wie vor mein Mailer. Ich möchte nicht ohne. Sie haben aber gesehen, ich habe einen eingerichteten Thunderbird. Ich muss nämlich ab und zu Leute beraten im Bereich Thunderbird. Ich muss ab und zu Vorträge halten zu diesem Thema. Ich mache also eine Vorlesung zum Thema E-Mail. Und dort kann man, den zeige ich immer Alpine, dass die auch mal einen guten Mailer sehen, keine Frage. Aber ich muss natürlich aussagefähig sein zu all diesen neumodischen Tools. Also praktisch, die Thunderbird ist kein schlechter Mailer, muss ich ganz klar sagen, hat seine Vorteile, überhaupt keine Diskussion. Nur für mich in der Art und Weise, wie ich eben mit E-Mail umgehe, wenn ich eben meine ganzen Admin-E-Mails von meinem Überwachungssystem auswerte etc. pp., ist einfach für mich Alpine eine unschlagbare Waffe. Also bin ich einfach dran gewöhnt, können Sie mich nachts um 12 wecken, kann ich Ihnen die Befehle sagen, die man da machen muss. Also insofern ist es einfach drin in den Fingern und da muss ich nicht nachdenken drüber.